Hallihallo, liebe Turbus-Geflüster-Community. Folge 12 about to happen right now. Wir haben einen sehr tollen Interviewgast in dieser Folge am Start, den lieben Niklas. Er ist seines Zeichens A&R und Labelchef und wird uns heute zum Thema, was ist ein Label, was passiert denn da, warum sollte man das überhaupt haben, Frage und Antwort stehen. Viel Spaß!
Herzlich willkommen zu Turbusgeflüster mit den wohl schönsten Männern der Welt. Marian Ring, Dominik Würth und Samuel Mindermann. Macht es euch bequem und schnallt euch an. Die Hosenpflicht ist aufgehoben. Viel Spaß.
Liebe Leute, Folge 12. Jetzt geht es rund. Wie in jeder Folge sind auch mit mir am Start der wundervoll behaarte Marian.
Hallo, Chris Göttle, hi.
Und der zigarettendrehende Dominik.
Hallihallo, hallihallo.
In Gude. Und unser lieber Special Guest und einer meiner liebsten Freunde, der gute Niki. Schön, dass du da bist.
Moin, moin.
Hallo, Niki.
Hallihallo.
Hallo.
Ihr habt es ja gerade schon gehört. Niki ist seines Zeichens und beruflich Labelchef und hat ganz viel Erfahrung als A&R gesammelt. Damit ihr euch vielleicht mal so ganz grob vorstellen könnt, warum der Typ denn überhaupt qualifiziert ist, uns hier ein paar Sachen zu beantworten, ist, dass Niki hat 7 Jahre bei 4Music gearbeitet. Ihr kennt das Label vielleicht, wenn nicht, kann man googeln, ist auf jeden Fall ziemlich beeindruckend. Und hat in der Zeit Platten unter anderem mit Casper, was? Und Jupiter Jones, Calejon, Schmutzki, Mark Forster, Jennifer Rostock, Zugezogen Maskulin, Joris etc. etc. Platten gemacht, wo runter auch diverse Goldplatten und Platinplatten dabei sind, was sich sehr schön anschaut. Und du hast auch in Filmsoundtracks sehr viel reingepfuscht, bei den von Deutschen so geliebten Till Schweiger Filmen und Matthias Schweighöfer Filmen. Und danach hast du dein eigenes Label, deine eigenen Plattenfirmen gegründet, Jinx Music und Two Finger Records, mit unter anderem Sixten und Finn Kliman als Künstlern. Also wer, wenn nicht du, wäre qualifizierter für diese Folge zum Thema Label? Ich freue mich unglaublich, dass du hier bist. Und was ich nicht gesagt habe, was aber das Allerwichtigste ist, ist, dass wir voll lang schon voll befreundet sind. Deswegen freue ich mich echt.
Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein. Und ja, stimmt, wir sind Freunde.
Ich wollte dich auch nochmal bestätigen kurz.
Damit auch er es sagt. Was ich gerade noch vergessen habe tatsächlich ist, dass wir heute ein ganz komisches Aufnahmesetup haben, weil tatsächlich nämlich, das wollte ich noch erzählen, ich habe es aber einfach überlesen, wie es so bei so vielen Sachen von Miri passiert. Das war diesmal wirklich keine
ouch,
Absicht.
Ja, einfach ouch.
Der Miri sitzt zu Hause, weil er in Quarantäne ist, weil einer seiner Kollegen halt einfach ein Idiot war.
Ja, korrekt, ja.
Kannst du über die Umstände reden, Miri, oder sind die geheim?
Ja,
ich finde es nämlich eine interessante Story.
Tatsächlich.
Ja, nee, dann ist es geheim.
Wenn nicht, können wir wenn nicht, schneiden wir es raus.
Nee, was das heißt, ja, wir sind halt, ich drehe momentan für Vox, für das perfekte Promi-Dinner sozusagen, oder so ein Abklatsch, also beziehungsweise der Nachfolger, das heißt, das Wunschmenü der Stars, und da war ich gerade, bin ich samstags an die Ostsee gefahren mit meinem ganzen Stuff, haben dann schönen Abend gegessen und sonntags, einen Tag drauf, wurde gesagt, ja, der eine Kollege, dessen erster Test negativ war, war dann der zweite Test positiv, also PCR. Und somit ist die ganze Crew, die dafür geplant war, die die Vorbesichtigung hatte, ist ausgefallen. Und dann ist ein anderes, komplettes Team nachgezogen und musste unsere Arbeit machen. Das heißt, ich musste alles stehen und liegen lassen, vor der Ostsee nach Hause fahren, wieder mit dem Sprinter. Also es sind nur lockere 9 Stunden. Und ja, deswegen bin ich jetzt in Quarantäne.
Abartig.
Also richtig beschissen.
Das heißt, kurz davor irgendeine Serie zu oder eine Folge zu drehen oder halt so ein Format zu drehen.
Ja, Pilot, komplette genau. Crew. Pilotfolge.
Mhm.
Komplette ja, die komplette Crew ist ausgefallen. Geschickt, ja.
Neue Crew, gleiche Location und der Dreh findet aber trotzdem statt.
Ist statt, hat stattgefunden, hat ja, jetzt Freitag. Ja, war Rückbau und jetzt ist aber nächste Woche noch die nächste Location an der Mosel und da habe ich jetzt auch, also Quarantäne wäre theoretisch schön, aber leider muss ich arbeiten. Das heißt, ich musste dann halt telefonisch alles vorbestellen, Leute holen und organisieren, die das dann für mich abholen, besichtigen, Fotos machen. Und jetzt ist morgen, ja doch, morgen ist Aufbau dort und dann wird nächste Woche wieder gedreht, aber auch wieder ohne mich, leider.
Wenn ihr erfahren wollt, welche Promis und Stars dabei sind, schreibt dem Miri doch einfach an.
Genau, genau. Und wenn ihr raten wollt, schickt Yes an die 44333.
Ihr werdet nicht glauben, wer laktoseintolerant ist.
Genau. Das ist immer Lustiger, teurer.
Es ist wirklich eine Prominente, ist wirklich laktoseintolerant.
Ernsthaft?
Ralf Schmitz.
Ja, ja.
Es ist immer Ralf Schmitz.
Aber ich glaube, so, wenn wir selber auch strahlen, dann ist es schon ausgestrahlt, glaube ich. Also ich glaube, wir überschneiden uns da sehr gut. Also guckt auf Vox.
Inception der Fernseh- und Filmemacher.
Ja, verrückt, crazy, crazy stuff.
Echt so. Geil. Von wegen crazy stuff. Lass uns doch mal zum Thema Label kommen. Wir haben ja schon x-mal von den Big Three gesprochen, die eine Band gerne hätte. Und da ist ja natürlich irgendwie setzt man immer voraus, jede Band hätte gerne ein Label. Und sobald man ein Label hat, ist man automatisch ein ganz krasser Künstler und alles läuft wie von selbst. Aber, lieber Niki, was ist denn genau die Aufgabe eines Labels? Was ist Sinn und Zweck davon? Was macht ein Label für dich als Künstler? Und weswegen wäre es geil, eins zu haben?
Ich fange erstmal an mit, was macht ein Label und ob es geil ist, eins zu haben, kann man ja dann selbst entscheiden.
Wow. Definitiv
wäre es auf jeden Fall vernünftig, ein Label zu haben, wenn man seine Musik veröffentlichen will. Es ist kein Muss, aber es bringt einen auf jeden Fall weiter. Und das Label oder die Aufgabe des Labels ist es, deine Musik bestmöglich an Mann oder Frau zu bringen, beziehungsweise bestmöglich zu vermarkten und alles dafür zu tun, dass das Gehör bekommt. Und dazu zählen all die verschiedenen Jobs, die in so einer Labelstruktur drinne sind, um bestmöglich alles aus der Musik rauszuholen, sage ich es mal so.
Okay, fantastisch. Also quasi das Label kümmert sich darum, dass ich meine Lieblingssongs von meinen Lieblingskünstlern auf allen Wegen dargeboten kriege und sie einfach hören kann.
Yes.
Okay.
Ich finde die Arbeit eines Labels immer ganz gut an den guten alten CD, wir hatten es vorhin darüber, im Mediamarkt oder in irgendeinem Markt, finde ich ganz gut. Denn als kleine normale Band schaffst du es nicht mal eben, wenn du eine CD gepresst hast, selbst wenn du es selber gezahlt hast, mal eben, dass deine CD beim Mediamarkt steht.
Exakt.
Und unter anderem diese Connection stellt das Label her.
Du kannst sie, das habe ich tatsächlich mal gemacht, einfach mit reinbringen und hinstellen.
Oh, und wieder rausgehen.
Voll gut.
Boah. Und dann kannst du in deine Vita schreiben, wir haben 10.000 CDs unter die Leute gebracht.
Nee, einfach nur ein Foto von machen, kurz
dann. Ach so, oder so.
Ja, genau. Also, krass, guck mal, wir stehen beim Mediamarkt.
Oh, krass.
Genau, wir haben Gold geschippt, ne? 100.000 Platten liegen überall.
Keiner gezahlt.
Ja, wäre so eine Idee noch. Du hast es gerade schon angesprochen, diese ganzen Jobs, die bei einem Label sind. Was für Jobs, also was für Positionen gibt es bei einem Label? Ich meine, man kennt den A&R als Begriff. Magst du kurz sagen, was A&R steht?
Ja, kann ich kurz tun, ja. die Abkürzung A&R steht für Artist und Repertoire und das bedeutet Artist und Repertoire Manager und das bedeutet grundsätzlich, dass du eine Person im Label hast, die sich darum kümmert, dass dein Repertoire bestmöglich gestaltet wird, nenne ich es mal so, und dass sich auch um den Künstler an sich kümmert. Wo da die Arbeit anfängt und wo sie aufhört, ist von Künstler zu Künstler unterschiedlich. Du kannst natürlich einerseits den Künstler total mit Connections zu einem Produzenten, zu einem Verlag, zu Schreiberlingen unterstützen, andererseits kannst du den inhaltlich noch krasser unterstützen, indem du erstmal eine Vision mit dem er arbeitest, wohin will er kommen oder sie oder die Band.
Musikalisch als auch im Auftritt, oder?
Genau.
Also das Branding eines Künstlers.
Voll,
so
wie willst
du
nach außen hin dastehen, was willst du alles repräsentieren, was ist dir wichtig, welche Themen willst du denn ansprechen, etc. Natürlich gibt es eben Künstler, und das wird heutzutage auch immer mehr deutlich, die schon einen kompletten Plan von sich und also super selbstreflektiert sind und einen kompletten Plan davon haben, wie sie nach außen hin wirken wollen, was sie darstellen wollen, welche Mucke sie machen, von wem sie Beats bekommen, wer sie produziert und sonst was, dann übernimmt natürlich der A&R auch einen absolut administrativen Job nur, ne? Also dann ist es eher, ich muss dir gar nicht erzählen, mit wem du schreiben sollst oder wie deine Mucke klingen soll, sondern ist auch mehr so, ey, kannst du mal einfach klar machen, dass ich das und das Studio bekomme, ich brauche übrigens noch Streicher und kannst du nochmal den und den Künstler als Feature abchecken, dann bist du auch oft einfach in einer Dienstleistungsposition. Das heißt, es ist völlig unterschiedlich und auch schwer zu greifen, welche Jobs in diesem Fall genau oder welche Aufgabenfelder genau greifen, weil es kann alles sein. Hauptsächlich, du unterstützt den Künstler im bestmöglichen Ausarbeiten seines Inhalts. Und ja, das ist einer der Jobs. Und ja, ich glaube, der zweite, der...
Danke, Niki. Einer guckt zumindest drauf. Ich wollte nur kurz fragen, was für Skills braucht man eigentlich, um dann deinen Job zu können? Also da muss man richtig viel können, also so wahrscheinlich Psychologie oder halt wirklich so ein Orga-Genie sein oder was ist so wichtig, um das zu können?
Ja, gute Frage. Ich glaube nicht, dass du, wie das es vielleicht irgendwie so klischeehaft vermuten würde, dass du jetzt nicht zwingend der krasseste Instrumentalist oder Noten lesen musst oder Musikwissenschaft studiert haben musst oder sonst was, sondern ich glaube, es ist ein gutes Gefühl für einen Track, für die Dynamik, für eine Struktur, für eine Emotion, die vielleicht jemand transportieren will und diese bestmöglich auszuarbeiten mit dem Künstler. Ich glaube, viele haben ganz viele Stories und ganz viele Sachen, die sie gerne erzählen würden, die gar nicht vielleicht rauslassen und vielleicht auch oft nicht die Hose runterlassen. Und ich finde, immer Musik ist am geilsten, wenn sie wirklich authentisch ist und viele versuchen einfach aus einer Denkweise raus vielleicht einen... Ding Dong!
Ja, meine Getränke kommen.
Das müssen wir drin lassen. Ja, wir können die Frage gleich nochmal stellen.
Nee, die wird so weitergeführt.
Lass uns kurz auf den Niri warten. Oder auf den Samu. Niri hat Getränke gekriegt. Ihre Getränke, super geil.
Ihre Getränke, super geil.
Und er allein daheim.
Jetzt bin ich immer gespannt, was er kriegt. Dann können wir vielleicht so ein bisschen Product Placement für einen Electric Eel machen und können da vielleicht uns mal selber für eine Aufnahme hier eindecken.
Oh ja.
Ist der mal gut, nein, laufe.
Jetzt bin ich gespannt.
Ui, was hast du dir denn geholt, Alter?
Was ist das, Miri? Ist das der Cocktail in der Flasche?
So. Miri, was hast du dir geholt, Alter? Das sieht voll geil aus.
Ja, das ist neidisch. Das ist erstmal nur mein Bier und mein Old Fashioned steht am Kühlschrank.
Cool.
Krass. Für die Zuhörer, die sich wundern, warum hier gerade vielleicht ein Break war, der Miri hat sich beim köstlichen Electric Eel in der Karlsruher Südstadt einen Drink bestellt.
Ja, war notwendig.
Großartig, die bringen einfach so Cocktails nach Hause.
Unglaublich. Also ja, ich würde auch bei Electric Eel bestellen.
Ich würde sehr gerne von Electric Eel mal Getränke geliefert kriegen für
eine Folge auf Zeichen. Unglaublich. Man kann sich alles bestellen, Pizza, alles, Döner, Burger, alles, aber noch nie habe ich darüber nachgedacht.
Das klingt zu schön, um wahr zu sein.
Ja, für den Miri in Quarantäne, der...
Cheers, ja.
Das ist das Gegenteil von MacBreaker.
Mac Streichler.
Also ich bin mal gespannt, wie, könnt ihr auch drin lassen, wie ihr es zusammenschneidet, was ich auf jeden Fall,
ja, okay.
Keine Ahnung.
Vielleicht wiederhole ich mich später nochmal, aber was auf jeden Fall noch,
da kümmert sich der Zukunftsmiri drum.
Was auf jeden Fall wichtig noch ist, was ich gerade noch anhängen wollte, ist, dass du natürlich einerseits mit den Künstlern zu tun hast, beziehungsweise das Bestmögliche mit ihrem Repertoire anstellst. Und dass das sozusagen die Schnittstelle ist zwischen dem Künstler und dem Label. Das heißt, du bist einerseits loyal zum Label, andererseits loyal zum Künstler. Und irgendwo dazwischen versuchst du das Bestmögliche für beide Welten nach bestem Wissen und Gewissen rauszuholen. Und wenn es auf die Labelseite geht, hast du natürlich ganz, ganz großen Aufgabenbereich, der sich darauf, also der beinhaltet Verträge schließen, Verträge machen, Vertragsverhandlungen führen. Und auch Remix-Verträge, Marketingstrategien sich auszudenken, etc. Das heißt, da ist es dann so unspektakulär, das klingt, auch eigentlich ein normaler Bürojob, in dem du Mails beantwortest, Sachen in deinen Laptop reintippst und dir irgendwelche Paragraphen reinziehst, um
richtig
Verträge auszuhandeln.
Zeug.
Und die andere Seite ist dann so die verrückte, die wir alle total die von außen vielleicht crazy aussieht, diese Seite, dass man abends auf Konzerte geht und sich natürlich Bands anschaut. Das gehört auch dazu.
Netzwerken auf der Bierebene.
Ja, Netzwerken auf der Bierebene und irgendwelche verrückten Events. Aber ja, irgendwo dazwischen findet das statt. Und was einen qualifiziert dazu, ich glaube, du musst kein krasser Mucker sein, um zu erkennen, was gut und was schlecht ist. Ich glaube, dass da eine gewisse gewisses Gefühl oft reicht. Es hilft aber natürlich sehr, wenn du ein gewisses Verständnis von Musik oder Musiktheorie hast, um vielleicht den einen oder anderen hinzugeben, der vielleicht Dinge besser klingen lässt oder vereinfacht und auch in einem Aufnahmeprozess vereinfacht, ist natürlich ein Plus. Aber es gibt ganz viele A&Rs, die das auch nicht haben und einfach wissen so, okay, das ist geil und das ist nicht geil und machen das auch extrem gut so. Also gibt beide Welten.
Im Endeffekt musst du ja, entschuldige.
Mach nur.
Im Endeffekt musst du ja eigentlich so ein bisschen für das Genre, in dem du dann arbeitest als A&R, du musst halt so ein bisschen den Zeitgeist verstehen und erkennen und vielleicht im besten Fall ein paar Jahre voraus sein oder vielleicht ein, zwei Trends und Wandlungen voraus sein, um so
oder
bestmöglich
Trends angeben,
anleiten. Genau, richtig. Ich sag mal, du musst die Hörerschaft verstehen, was sie gerne haben wollen und halt auch da wahrscheinlich oft den eigenen Gusto außen vor lassen, oder?
Eigenen Gusto auf jeden Fall außen vor lassen. Siehe mich. Ich höre meistens nur Metal-Musik.
Aber Mark Forster läuft.
Aber Mark Forster läuft, ja, genau.
Oder Boss Hoss.
Absolut. Ja, es hilft natürlich, gewisse Trends zu sehen und zu erkennen. Und ich freue mich, wenn die Künstler das auch tun. Weil wenn du weiterhin immer noch auf einer gewissen Schiene fährst, wo du denkst, so, ey, es ist ja voll krass, weil vor 20 Jahren war das doch auch erfolgreich, was ich jetzt gerade mache. Warum ist das denn jetzt nicht erfolgreich? Dann hilft oft diese Selbstreflexion vom Künstler auch extrem weiter in der Arbeit, wenn die wissen, okay, das ist unter der Prämisse, erfolgreich sein zu wollen. So, ey, da musst du dich vielleicht ab und zu mal auch an den Zeitgeist halten. Mhm. So, das ist extrem wichtig.
Wo du vorhin angesprochen hast, dass es nicht zwingend nötig ist, hier durchstrukturierter Profimusiker zu sein als A&R. Da denke ich, eigentlich ist es oder wäre es doch viel wichtiger als A&R eher das Ohr eines, ich sag mal, Durchschnittsfans, Durchschnittshörers zu haben, als das eines Profimusikers. Definitiv. Oder eines studierten Musikers oder sei es Produzent, was auch immer, Tontechniker, Songwriter, whatever. Eigentlich brauchst du ja das Ohr, da muss das Ohr nachempfühlen von den theoretischen Endkunden.
Auf jeden Fall. Und vor allen Dingen irgendwie neutral hören zu können, was sich bestimmte Leute, die man zumindest erreichen möchte mit seiner Musik, vielleicht als geilen oder heißen neuen Scheiß vorstellen.
Genau, das meine ich. Du musst das Ort der Zielgruppe haben.
Genau.
Du musst,
ich hasse das Wort Zielgruppe, aber so wäre es dann. Genau. Ja.
Ja. Dann finden wir ein Synonym für Zielgruppe.
Gruppe, die man ansprechen will.
Ja!
Genau, das ändert alles.
Täufer.
Stimmt. Also es gibt zum Beispiel, ich hatte vor, glaube ich, 4, 5 Jahren einen Termin mit einem Rapper, der jetzt sehr erfolgreich ist, einer der erfolgreichsten gerade in einem Gangster-Rap-Bereich, der aber super schlau, smart und vor allem extrem reflektiert war und kompletten Auge auf Trends, Zeitgeist etc. hatte. Und mit dem hatte ich einen Termin, weil er damals eine Managementposition eingenommen hat für einen anderen Künstler, der damals uns angeboten wurde als Plattenfirma. Und in diesem Gespräch hat er gesagt, ey, egal was für eine Musikrichtung, was für ein Genre das nächste ist, was richtig breakt und was wirklich richtig erfolgreich wird, ich habe ein Album dafür in petto.
Und es war wirklich
krass, weil der eigentlich auch für mein erstes Kennenlernen eigentlich viel zu sehr Straße, viel zu sehr Gangster war und trotzdem ein paar Demos vorgespielt hat von sehr ähnlichen Songs, die aber teilweise zwischen Ruggathon und DXX waren und also zwischen Ultra Indie mit Delay-Gitarren und Ruggathon-Style und noch Straßen-Rap, Hip-Hop-Gangster-Themen und er auf alles vorbereitet war und als dann ein gewisser Trend sich entwickelt hat, was in dem Fall ja auch jetzt aktuell zu sehen ist, 187 Straßenmann etc., als bestimmte Sachen funktioniert haben, hat er genau das Ding rausgehauen, was er schon seit 3, 4 Jahren in der Schublade hatte. Natürlich nochmal ein bisschen
krass
aktualisiert, aber
krass, echt krass.
Ey, und wäre Casper-eske Musik weiter gelaufen als Trend, hätte er auch dafür was gehabt. Und es war überkrass zu sehen, was für eine Vorbereitung diese Person hatte.
Das ist aber ich meine, gut, so krass. Schau sie mal an, Our Favorite Rapper aus the US&A, hat gerade das beste Pop-Punk-Album der letzten Jahre rausgebracht.
Stimmt. Machine Gun, ja.
Stimmt. Ja. Was eigentlich an meine Frage von vorhin noch anschließt, die genau das Thema, was du jetzt ansprichst, dass eigentlich, also plump gesagt, die Arbeit, die ein Label oder die ein A&R für dich macht als Band, kannst du rein theoretisch als Band auch selber machen.
Absolut.
Rein theoretisch. Ne, wie jetzt der Kollege, der ist top vorbereitet, was vielleicht auch ein A&R erst, womit dich auch erst ein A&R impft, wo du selber vielleicht nicht draufkommst, er hat es selber schon Vorarbeit geleistet. Das, was du dir mit einem Label oder mit einem A&R einkaufst, ist in erster Linie Know-how über das, was du theoretisch selber machen kannst und vor allem Netzwerk. Daran wollte ich vorhin anschließen.
Ja.
Das ist das, was ein Label für dich als Künstler, selbst wenn du ausgecheckt bist, wenn du weißt, wie das Business läuft, wenn du vielleicht sogar eigene kleine Vertriebsstrukturen hast oder sonst was, aber das, was ein Label für dich wertvoll macht oder der gute A&R, die Person, ist das Know-how und das Netzwerk.
Absolut. Also ich glaube, ich komme gleich zum Netzwerk. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass du eine Person hast wie ein A&R, der sich genau an deine Bedürfnisse anpasst und genau rafft, an welchem Punkt stehst du. Und es gibt ja auch oft Künstler, die gesigned werden und sind ja schon erfolgreich und haben schon 10 Alben veröffentlicht oder 5.
Wir wechseln und halt vielleicht ein Label zum Beispiel.
So, genau. Und die wissen ja ganz genau, wie sie ankommen, was sie machen wollen und was erfolgreich ist oder nicht.
Die haben ein Image schon.
So, und dem musst du ja auch nichts erzählen. Den kannst du nur unter die Arme greifen. Und ein A&R ist nützlich, wenn er bestimmte Sachen unterstützt, wie zum Beispiel, ich weiß noch gar nicht, ob ich jetzt wirklich eher Rap oder Pop bin oder irgendwas dazwischen. So, ich würde gerne das so ein bisschen für mich ausloten. Ich hätte gerne die entsprechenden Schreiber dafür. Ich hätte gerne die entsprechenden Produzenten dafür. Dafür bringt das total viel und da sollte man sich einbringen. Ansonsten ist es einfach nur wirklich unterstützende Arbeit und der Rest sind halt wirklich, glaube ich, die Connections. Ich hätte gerne das und das Feature. Ich hätte gerne den und den Produzenten.
Ja, ich hätte da gerne Kritik oder da gerne ein Interview oder was auch immer.
Hat einer die Handynummer von Helene?
Genau, können wir da mal ein Feature anstarten oder so.
Privat.
Krass eigentlich, ne? Ich finde es spannend, sich das zu verdeutlichen, verbildlichen als Band, dass dir das Label keine Arbeit abnimmt, die du selber machen kannst. Aber sie machen die halt viel wertvoller, als du sie machen kannst.
Im besten Fall.
Also ja. Idealerweise natürlich.
Du kannst auch deine Elektrik zu Hause machen, aber du solltest das nicht machen.
Ja, genau. Ne? Klar, selbst wenn du weißt, wie du deine CD irgendwo hinkriegst, der entsprechende A&R, der macht es besser, schneller und erfolgreicher. Vielleicht, hoffentlich.
Im besten Fall leitet er diese Strukturen an, sag ich es mal so.
Okay.
aber auch da gibt's das eine oder andere schwarze Schaf, inklusive mir. Ich zähle mich da auch mal mit ein.
Du bist sehr dunkel angezogen, ja.
Das stimmt. es ist natürlich auch so, dass du das Gefühl haben musst, wo der Künstler steht. Ganz oft ist es ja auch so eine ego-driven Branche und super viel Narzissmus am Start und voll viele A&Rs sind ja vielleicht auch in, sag ich mal, einer Machtposition oder in einer sehr wohligen Position, wo man sich auch vielleicht gut fühlt und wenn man vielleicht das noch nicht ewig macht, dann denkt man auch, geil, hier ein bisschen, ich kann das machen, und sonst was. Und ganz oft, oder habe ich schon mal gesehen, gehört, treffen natürlich auch Künstler auf A&Rs zusammen, die vielleicht alles einmal komplett neu umswitchen wollen, was teilweise eine gute Idee sein kann, teilweise aber auch natürlich katastrophal nach hinten losgehen kann, wenn du einem Künstler, der absolut nicht bereit dazu ist, zu erzählen, okay, alles, was du jetzt gerade machst, ist scheiße und lass einmal dich neu erfinden. So,
ja. Klar. Sieht eigentlich so eine Bewerbung für große Leute anders aus als eine Bewerbung wie von kleinen Bands sozusagen? Also bewerben sich größere Künstler anders als kleinere Künstler? Müssen
ja.
Die sich anders bewerben?
In der Regel schon. Also du bekommst wahrscheinlich eine Bewerbung von einem großen Künstler eher durch einen Management-Booking oder ähnliche Stellen als durch eine Mail im Posteingang, ne? Oder im Demo-Posteingang. So, das wäre jetzt irgendwie so mal zum Runterbrechen. Aber ich würde meinen, dass gerade auch bei größeren Bands das eher so ist oder bei größeren Künstlern, wenn das wirklich ein heißes Thema ist, dass sie sich teilweise gar nicht bewerben müssen, sondern die Labels auf die zukommen, weil die merken so, okay, Vertrag ist ausgelaufen oder Da gibt's gerade irgendeinen
blöd gesagt, weiß man das in der Szene, wenn Herbert Grönemeyers Vertrag ausläuft?
Auf jeden Fall.
Ist das einsichtig oder weiß man das aus, weil man sich's halt erzählt?
Ja, und jeder ist irgendwo dann doch connected, ne? Du kennst den Anwalt, du kennst den Booker, du weißt genau, was irgendwo passiert. Also du weißt schon,
das heißt,
wann
da
was
ist auch
passiert.
Schon so ein bisschen Headhunter-Style. Das gibt's schon.
Auf jeden Fall.
Wir wissen, dein Vertrag läuft aus, hier wie bei Fußballspielern oder so.
Es sind
so.
Auch schon
wir
mal Verträge bieten. Geschlossen worden, während noch andere Verträge gelaufen sind. Also
okay.
Ja.
Alles möglich, ja.
Okay. Wenn die richtige Null vorm Komma ist.
Sozusagen.
Oder das Komma richtig sitzt.
Oder so. Geil.
Das ist auf jeden Fall krass, ja. Führt mich auch direkt irgendwie zur nächsten Frage, wo du gerade, Miri, große und kleine Künstler angesprochen hast und sowas. Es gibt ja, wenn man es mal drauf runterbrechen möchte, Indie-Label und Major-Label. Ich glaube aber viele, inklusive mir, wissen jetzt nicht zwingend, was die Definition ist, was der Unterschied ist. Und du hast ja vor allem auch nochmal, speziell mit Two Finger Records und Jinx Music, nochmal das Label-Prinzip komplett umgedacht, umgestellt. Kannst du das mal kurz quasi zusammenfassen und erklären, was denn so die Unterschiede zwischen diesen Herangehensweisen sind?
Ja, also erstmal hast du eben Major-Labels wie Universal, Warner, Sony.
Ja, aber da fängt es bei mir schon an. Sind die Major-Labels, weil man die Namen kennt und sie dann irgendwann zu einem Major-Label dadurch deklariert wurden?
Die sind größere Firmen, größere Konzerne, haben
mehr also Geld. Also es ist wirklich einfach die Größenordnung und ich sag mal die Wirtschaftsmacht, die da dich vom Indie zum Major macht.
Ja, aber man muss, wenn man es unterm Strich sieht, haben ja auch die alle Sublabels. Mhm. Ne? Und einen Sony hat eben zum Beispiel 4Music als Label oder ein Universal hat Virgin als Label unten drunter und so. Da gibt es super viele Sublabels, die ja eigentlich, wenn man es so will, auch wie ein Indie-Label agieren können, nur dass du natürlich eine größere Macht hast, die dahinter steht.
Ja.
Und genau da fängt, glaube ich, die Möglichkeit an, Dinge neu zu gestalten, weil du dann eben nicht mehr an so viele Policies gebunden bist, wie bei dem ganz, ganz großen Konzern, wenn du da gesigned bist, wenn du das alles selber machst. Und jetzt in dem spezifischen Fall, haben wir zum Beispiel Two Finger Records gegründet und da ging es einerseits darum, den Künstler fair und anders zu vergüten, weil bei Major Labels, wenn du einen Bandübernahmevertrag machst, bekommst du einfach 80% der Kohle gehen erstmal ans Major, 20% der Kohle gehen an dich als Künstler. Pi mal Daumen, ne?
Ja.
Können auch mal 5% mehr, 5% weniger sein.
Aber nicht 6.
So. Und bei uns ist es einfach so, dass wir dieses Prinzip einfach umgedreht haben und gesagt haben, auch bei einem Bandübernahmevertrag soll der Künstler bei uns einfach eine faire Vergütung bekommen, die genau diesen Werten gedreht ist, nicht komplett so krass, aber ich sag mal bei 60-40 plus minus ist und dadurch du trotzdem die gleiche Behandlung bekommst und auch die gleiche Dienstleistung. Und da sind wir auch gerade einfach sehr gut darin, diese Dienstleistung, die sich in einem großen Label, was A&R, Produktmanagement, Vertrieb angeht, das alles so in einer Hand zu haben, dass wir uns um alles selber kümmern und nicht 20 Mitarbeiter haben, sondern eher 2 bis 3, die sich genau um diesen Shit kümmern und da viel mehr hands-on sein können und vor allen Dingen auch, du als Künstler dann einfach nicht untergehst, wenn du ans Radio gehst, wenn du an Streaming-Listen gehst bei Spotify etc. Man hat halt so einen gewissen Kontakt zu den Menschen und kann da, glaube ich, auch mehr bewirken, als wenn du mit 20 Künstlern als Promoter hingehst von einem Major-Label und hast jetzt so, ey, wir haben jetzt noch die 10 deutschsprachigen Künstler, kriegen wir die da noch irgendwie alle unter und du hast aber eigentlich nur als Streaming-Plattform oder Radio Platz für 2 und so weiter. Ich glaube, da kannst du dann gezielt schon noch mehr auslösen und vor allen Dingen die Vergütung ist eine andere und die Policies sind einfach andere. Wir können selber bestimmen, wie viel Geld wir für Musikvideos ausgeben, wie viel Geld wir für die Herstellung unserer Produkte ausgeben, wo sonst bei einem Major-Label überall Grenzen gesetzt sind, was die Herstellung und die Verkaufspreise vor allen Dingen angeht. Da ist ja ein viel wirtschaftlich und kommerzieller orientierteres Unternehmen ist als bei uns.
Okay.
Das heißt, welche Möglichkeiten hättest du mit der Philosophie oder hättet ihr euer, mal ganz businessmäßig gedacht, euer Unternehmen zu skalieren? Wie könntet ihr wachsen und euch gleichzeitig diese Philosophie beibehalten?
Das ist eine super gute Frage.
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
Das ist eine super gute Frage und eine sehr schwere Frage, weil tatsächlich ist das nicht zum Wachstum gedacht, ehrlich gesagt. Mhm. Weil wir lediglich wir haben eine gewisse Kapazität an Künstlern, die man signen kann und die man arbeiten kann. Und da wir so ein kleines Team sind, was dann die 100% oder 150%, die in einem stecken, genau in diese Künstler steckt, dann geht darüber hinaus auch nichts mehr. Das heißt, ab der Sekunde, wo du 5 bis 10 Künstler hättest, wäre es zu viel. Du könntest diese Philosophie einfach nicht mehr umsetzen.
Ja, also blöd gesagt, aber was ist, wenn du das dann durch mehr Menschen kompensierst?
Durch sowas wie so Tochterunternehmen, die quasi das Kleine, den Kleinen.
Ich denke gar nicht mehr so an Tochterunternehmen, sondern einfach an eine Person mehr, die man einstellt, zum Beispiel für einen neuen Artist.
Der klassische Weg wäre wahrscheinlich in so einem, wenn ein Unternehmen wächst, kann man diese Philosophie beibehalten, wenn man diesen Weg geht.
Ja, auf jeden Fall, wenn die Leute, die da eingestellt sind, wirklich auch diese Philosophie weiterführen. Und diese und das ist relativ schwierig, weil wir alle samt, die wir hier arbeiten, in unserem kleinen Label zum Beispiel, Glück klingt jetzt doof, aber auch auf Nicht-Geldbasis arbeiten. Es gibt Geld, wenn wir einen Erfolg erzielen und davon können wir leben. Aber es kann auch sein, dass wir alle 2 Jahre arbeiten für 0 Euro.
Ein paar Sekunden später.
Ah ja, genau. So. Weil da haben wir nämlich aufgehört. Und zwar...
Stark, dass du das weißt.
Gut, dass er das war. Ja, genau.
Echt so.
Ich wollte einfach nur sagen, dass es... Keine Ahnung, ob man das verwenden kann oder nicht. Jetzt, was ich sagen wollte, ist, das ist natürlich... Das kannst du noch nicht mehr schneiden, weil ich jetzt so lustig, wenn ich normal rede.
Das bleibt drin.
Nee, das ist natürlich eine Luxussituation ist, weil Leute daran arbeiten, die vielleicht mit anderen Sachen Geld verdient haben und sozusagen auch mal in eine Vorschussleistung gehen können, was Zeit und Arbeitspensum angeht, mit der Hoffnung darauf, dass etwas erfolgreich wird und man sich dann was vom Kuchen teilt. So, trotzdem natürlich im größten Sinne für den Künstler, aber nichtsdestotrotz es auch passieren kann, dass wir 2 Jahre an Künstlern arbeiten und ich sag mal für Videos, Produktion etc. 200.000, 300.000 Euro reinstecken und die dann nie wiedersehen, kann natürlich auch passieren. So, und
das heißt, da hast du gerade von euch gesprochen, ja, und nicht von den Künstlern.
Ja, genau, okay. Von uns und nicht von den Künstlern. Das heißt, das ist einfach eine Rechnung, die im Sinne des Künstlers gemacht wird, die aber natürlich für das Label, die sonst einen Vorschuss geben, auch so sein kann, aber die versuchen sich es natürlich bestmöglich an allen Seiten zurückzuholen. Aber wir versuchen das irgendwie alles klein zu halten und alles für diese paar Acts zu machen, damit das funktioniert.
Warum?
Bestmöglich.
Weil ihr an den großen Erfolg glaubt?
Ja, voll, weil wir an die Künstler glauben, zu 100%.
Deshalb, also ist gar nicht mal blöd oder ironisch gemeint.
Das klang so ketzerisch.
Nein. Ich meine, wirklich, man fragt sich dann aus, ich sag mal, in der freien Wirtschaft, warum? Warum macht ihr das so?
Damit geht es immer nur ums Geld.
weil ihr glaubt, dass ihr langfristig damit mehr Erfolg habt?
Ja.
Oder weil es euch, ihr damit besser schlafen könnt?
Nee, weil wir, glaube ich, wirklich, also natürlich kannst du besser schlafen, weil du ethisch korrekte Deals machst. Und auf der anderen Seite bin ich der festen Überzeugung, dass wenn du deine Arbeitskraft in 2, 3 Künstler und nicht in 5 bis 10 Künstler packst, da wirklich was erreichen kannst. Und dann kann ich auf jeden Fall auch besser schlafen, wenn ich weiß, ich habe zumindest alles versucht. Wenn es dann nicht erfolgreich war, okay, so, aber dann hast du wirklich alles getan. Zu meiner Zeit bei 4Music oder Sony hatte ich teilweise 10 oder 12 Künstler, um die man sich kümmern musste, und dann schaffst du es nicht, allen gerecht zu werden, rein vom Arbeitspensum her. Und das ist schlecht, weil zum Schluss...
Hoffen wir, dass das jetzt keiner von den Künstlern hört.
Naja, nee. Ich habe ja auch gekündigt. So, nicht ohne Grund. Und es ist ja irgendwie auch einfach etwas, du spielst ja mit einer Existenz auch, ne? So muss man das ja auch ein bisschen sehen. Natürlich fühlt sich das nicht so an, wenn du in einem Großkonzern arbeitest, wo der Chef in geilen Hotels pennt und man geil Abendessen geht und alles irgendwie so eine Highlife-Welt ist. Und das siehst du dann natürlich nicht. Aber am Ende des Tages ist ja ein Künstler, der irgendwie vielleicht 2 Jahre an seiner Platte gearbeitet oder an ihrer Platte gearbeitet hat, ist das für diese Künstler etwas, was so wichtig und so groß ist. Das ist ein Baby. Und wenn du damit irgendwie so halbgar umgehst und vielleicht gar nicht Zeit hast, das nach bestem Wissen und Gewissen zu arbeiten, ist das einfach scheiße. Das heißt, selbst wenn etwas floppt, habe ich dann kein schlechtes Gewissen, weil ich weiß, ich habe zumindest alles versucht. So, und wenn es aufgeht, haben wir durch unsere Struktur und dadurch, dass halt nicht noch 10 Zwischenfirmen da durchgeschaltet sind, erhalten wir halt einfach 100% der Kohle und der Künstler erhält 100% der Kohle. Und das ist zum Schluss, glaube ich, so das Wichtigste, dass man besten Gewissens nach arbeiten kann, um das Bestmögliche zu erreichen. Und dadurch gibt es dann auch bestmögliche Bezahlung für den Künstler. Und von daher ist das Konzept in meinem Kopf sinnvoll.
Wahnsinn, ist es auch, ist es total. Also mich wundert,
macht voll Sinn.
Wo wir drüber reden, wundert es mich, dass ihr eigentlich zumindest, was diese Arbeitsphilosophie angeht, nicht viel mehr Konkurrenz habt.
Ja, ich wollte es gerade sagen, jetzt auf einmal, wenn Niki das so erklärt und sagt und sowas, dann hat das komplett Hand und Fuß und man denkt sich so, ja, selbstverständlich, das sollte safe so sein. Aber wenn man dann vielleicht, meine ich jetzt nur ein bisschen blöd, wenn du in so festgefahrenen Mustern bist, im Sinne von so, das machen wir jetzt schon 50 Jahre so, der Schraubenschlüssel hängt immer links, wenn du halt nur in solchen Konzepten denkst und sowas, dann bleibt halt sowas vielleicht mal auf der Strecke. Und dann ist es schön, wenn da mal jemand outside the box denkt und das wirklich halt fairer für alle Beteiligten gestaltet. Ich meine, wir beide haben ja die Woche schon drüber gesprochen, als wir Gassi waren.
Der eine dem anderen.
Genau, richtig. Ich habe Niki in den Park geführt. magst du vielleicht mal so ein Zahlenbeispiel droppen, was tatsächlich bei einem Künstler hängen bleibt, damit die Zuhörenden verstehen, warum das überhaupt wichtig ist, dass man da eventuell mal ein paar Schrauben dreht, dass sich daran was ändert?
Ja, also ich werde es jetzt nicht an einer super, super konkreten Zahl festmachen können, aber ich werde es auf jeden Fall am Prozentsatz festmachen können. Du bekommst ja bei einem Major-Label einen Vorschuss. So, und von diesem Vorschuss...
Für was
genau, bekommst du einen Vorschuss, wenn du dich für 1 bis 3 Alben, wir reden jetzt mal von einem klassischen Bandübernahmevertrag, das heißt, der Künstler gibt ein Band ab, ein Album ab, und das wird nach bestem Wissen und Gewissen vom Label gearbeitet, und dafür bekommst du einen Vorschuss. In diesem Vorschuss mit inbegriffen sind aber all deine Kosten als Künstler.
Auch dein Gehalt.
So, genau. Das heißt, du musst für diese fertige Platte, die du ablieferst, die Produktion zahlen. Da zählt jetzt der Produzent mit rein, da zählen die Musiker vielleicht, die Studiomusiker mit rein. Da zählen auch aber Artwork
Songwriter mit rein.
Songwriter, Erstellung von Artworks und noch vieles weiter. War
die Promo auch mit drin in so einem Vorschuss?
Das kommt jetzt als nächstes, genau. Es ist erstmal der Vorschuss für die Platte. So, dann gibt es Kosten, die das Label trägt, in Anführungsstrichen, in Form von, wir bezahlen eine Promo-Agentur, wir drehen Musikvideos, etc. Und all diese Kosten sind ja auch verrechenbar. Das heißt, du bekommst vielleicht, ich mache jetzt exemplarisch mal 200.000 Euro Vorschuss als cooler neuer Act, aber davon gibst du wahrscheinlich...
Was sack viel Geld ist.
Klingt erstmal super viel Geld.
Ja.
Davon drehst du jetzt aber nochmal 3 Musikvideos. Auch da wird nicht mehr so viel Geld ausgegeben wie früher. Ich ziehe jetzt einfach mal 30.000 ab. Dann bist du bei 170. Dann gibst du nochmal 10.000 Euro für Promo etc. ab. Dann gibst du nochmal 10.000 Euro für Artwork, Platte, Fotos etc. ab. Bist du bei 150. Dann musst du noch irgendwie die Produktion, Studio etc. bezahlen. Und dann bist du vielleicht bei 100.000 Euro. Dann hast du es als Künstler, dann versteuerst du die noch, dann bist du irgendwo bei 50, 55.000 Euro und davon musst du dann 3 Jahre leben.
Musst du den ganzen Albumzyklus sozusagen.
So, du musst das alles decken. Und das sind jetzt nur von diesen 200.000 Euro Vorschuss gerechnet. Alle anderen Kosten, die ja noch auf einen zukommen, beziehungsweise die getätigt werden, sind, je nachdem, wie gut du verhandelst, aber die sind im Prinzip auch verrechenbar. Vielleicht nicht immer zu 100%, aber die werden da noch mit reingezogen. Das heißt, du hast auf jeden Fall einen ganz, ganz großen Kredit aufgenommen beim Label, an die
darauf wollte ich hinaus.
Ganz, ganz weit deinen eigentlichen Vorschuss übersteigen. Und den musst du erstmal abbezahlen, bevor du überhaupt dein erstes Geld siehst.
Oder was zurückkommt.
Das so, muss wieder. Alles und, wieder reingespielt werden. So. Auch genau nämlich diese fucking hohe 200.000 Euro in dem Beispiel. Und
das ist
genau.
Wahrscheinlich so diese typische, also ich sag mal klischeebehaftet, diese typische topmoderner Rapper hat irgendeinen neuen Song raus, kriegt einen riesen Vorschuss und lebt ein Lotterleben mit Goldkettchen und dicken Autos. Mhm. Und nach 3 Jahren kennt man ihn nicht mehr und plötzlich ist er auch nicht mehr reich, sondern hat wieder einen normalen Job. So plump gesagt.
So könnte es passieren.
Vorschuss,
ja.
Ist aber auch Vorschuss so ein, klassisch verspielt. Weil
das ist aber auch so ein Bild-Zeitungsbeispiel.
Ja, ich hab's bewusst. Ja.
Nee, aber ist jetzt kein unrealistisches Beispiel. Aber es ist so
klischeebehaftet, ne? Die großen Zahlen auf dem Konto gesehen, irgendwie nicht die Weitsicht gehabt. Was muss ich mit dieser Kohle bezahlen? Wozu bin ich auch verpflichtet gegenüber diesem Label? Welche Leistung muss ich erbringen als Künstler? Und sich dann dieses durch was auch immer falsch verspielen, weil man nicht im Blick hat, ich brauche für die nächsten 3 Jahre diese Kohle, um meine Karriere aufzubauen auf dieser Platte.
Oder, fuck, ich wäre der Erste, der nach 3 Monaten fragt, so, Leute, kann ich bei euch ich schaffe vielleicht.
Wann kriegen wir den nächsten Vorschuss?
Und ey, am Ende des Tages, wir dürfen nicht vergessen, du hast dann so eine 80-20 Aufteilung, ne? Können natürlich auch mal 25 sein, die bei dir bleiben, aber
nicht 26?
Der Großteil geht einfach ans Label. Was natürlich nicht, also was argumentierbar ist, wenn du Argumente findest, wie wir gehen natürlich ins Risiko dafür, wenn alles floppt, haben wir das ganze Geld ausgegeben und du hast einen Vorschuss bekommen, stimmt, aber wenn es dann auch mal knackt, dann musst du erstmal einen Batzen Geld bezahlen, bevor du dann deine kleinen 20
also oder 26 wenn du Erfolg hast,
Prozent bekommst,
plötzlich musst du viel machen,
musst du ja diese ganzen Kosten erstmal abbezahlt bekommen, bevor du diesen kleinen Prozentsatz bekommst für deine Mucke. Und so passiert es leider Gottes oft, dass auch ein Künstler eine Goldplatte haben kann und vielleicht richtig bekannt ist, aber gar nicht die Kohle hat, die du denkst als Außenstehender, dass der vielleicht hat. Du denkst, ey krass, der hat eine goldene Schallplatte und der muss ja richtig.
Und der trägt Goldketten in seinen letzten 5 Videos.
Und das muss ja gut laufen bei dem. Und so krass.
Vielleicht hat er diese Konfirmation gekriegt?
Nicht ganz so.
Verstehe ich voll. Das heißt, im Prinzip ist so eine Sache wie, man hat jetzt den großen Tag und kriegt es hin, als Künstler X so einen Deal zu schießen und auch einen riesen Vorschuss zu kriegen. Das heißt, man sollte mit dem Geld, also man sollte sich bewusst sein, dass man mit diesem Geld und mit dieser Chance theoretisch sich was Langfristiges aufbauen können sollte. Weil diese Situation sonst schnell rum ist, diese, selbst wenn es auch viel klingt, sei es 100, 200, 300, 400.000 Euro, sind schnell weg in dem Kosmos von so einer Künstler, von so einer Produktion und vor allem, dass auch Menschen davon noch leben müssen. Dass davon nicht nur Videos gedreht oder CDs produziert werden, sondern dass du davon lebst.
Yes. Okay.
Ich wollte gerade sagen, mal so ein Negativbeispiel. Nehmen wir mal Domis YOLO-Beispiel und frisch gesignte Künstler oder die Künstlerin kriegt 200.000 Moppen.
Genau, geht viral auf YouTube, kriegt einen Deal.
Genau, richtig. Läuft das dann auch so, dass die Person diesen kompletten Betrag kriegt und sie dann selbst die Rechnung bezahlen muss für Videoproduktion etc. aus diesem Pot? Und weil andersrum, ich kenne mich und mein Verhalten zu Geld. Und wenn ich nämlich 200.000 Euro auf einmal auf dem Konto hätte, dann wären das ganz schnell nur noch 2.000 Euro. Und dann auf einmal ist nichts mehr da für die Sachen, die ich eigentlich wirklich bezahlen müsste. Ne? Sei es dann neue Videos drehen, sei es Promo-Budget und sowas. Kann sowas passieren?
Ich pauschalisiere es mal kurz. Du bekommst 50% der Kohle bei Unterschrift.
Mhm.
Und du bekommst 50% der Kohle bei Abliefern des Bandes, also des Albums.
There we go.
Die andere Hälfte. Und all diese Kosten, Promo, Videodreh etc., die übernimmt das Label erstmal für dich. Aber die gehen alle auf deinen Schuldenpott sozusagen.
Also die zahlen das erstmal, ja. Aber es geht halt, also ist dein Deckel.
Genau, also wenn du
so ist es gut gesagt, ohne Scheiß. Ja. Selbst wenn du so einen Deal machst und ja. Dann...
Also wenn du im Kopf hast, ey, ich muss 50% dieses Vorschusses, kannst du in deinem Kopf eigentlich für dich selbst nehmen
so, ja.
Und dann die Steuer davon abziehen. Aber die andere 50% könntest du dann prinzipiell ausgeben für die Produktion deines Albums etc. Und alles andere trägt das Label, aber wenn es erfolgreich läuft, dann weißt du, dass es halt nach und nach von diesem Pot abbezahlt wird. So, das heißt, bevor du das erste,
gleichzeitig auch Schulden auf bei deinem Label.
Ja, voll. Ja. Bevor du dein erstes Geld verdienst, hast du erstmal noch dein Musikvideo abbezahlt, etc.
Ja, also es kommt halt schon noch oben drauf. Es ist halt wirklich im Endeffekt ein Kreditsystem. Ja.
Ein teurer Kredit, ja. Genau. Es ist zum Schluss wie eine Bank. Und da kommen wir genau auch in diese ganzen Fragestellungen. Warum brauche ich's oder wann brauche ich's? Weil, wenn du all diese Videodreh, also all diese Dienstleistungen, die du sonst vielleicht dir von außen nimmst, ein Video drehen, dein Artwork machen, etc., wenn du das eh schon alles anliefern kannst und auch selbst erstellen kannst und vielleicht auch einfach ein fitter Songwriter bist oder eine fitte Band bist, die auch schon genau weiß, wo sie steht und dass das, was sie macht, auch wirklich Anklang findet, ohne dass noch eine äußere Hilfe von Hilfe von außen kommen muss, dann wäre es auch vielleicht schlau zu überdenken, ob das der richtige Weg ist, weil genau da kannst du vielleicht für dich als Band etwas mehr Geld generieren oder Möglichkeiten generieren, als du sonst beim Label hättest. Ich will das Label aber auch nicht schlecht reden, weil wenn du all diese Dienstleistungen brauchst, dann ist es natürlich trotzdem sinnvoll, so ist nicht.
Ja, es ist jetzt gerade irgendwie so ein bisschen negativ behaftet.
Ja, ja, voll, ich will das auch gar nicht.
Was ja tatsächlich gar nicht der Fall ist eigentlich, ne? Aber also sagen wir mal, du fasst diese ganzen Sachen, die wir jetzt gerade durchgesprochen haben, nicht negativ auf. Eine junge Band möchte ein Label haben. Sie bewirbt sich bei einem Label, die Band. Auf was sollte dabei geachtet werden? Eine Labelbewerbung. Wie sollte die deiner Meinung nach aussehen, dass die ja im Endeffekt ja überhaupt erstmal wahrgenommen wird? Ich glaube, das ist ja wahrscheinlich das Schwierigste erstmal.
Szenario, junge Band oder Band kontaktiert Label direkt.
Genau.
Ja, ich würde das mal so in zwei Sparten aufteilen. Die Sparte 1 ist, du bist schon eine Band, die eine Art Umfeld hat, wie zum Beispiel eine Booking-Agentur, ein Management oder ähnliches, dann hilft es absolut, dass du schon etwas Kleines erreicht hast auf irgendeinem kleinen Baustein von zum Beispiel, wir spielen viele Konzerte, da kommen ab und zu mal Leute und das sieht schon irgendwie ganz gut aus. Und dann ist natürlich die Möglichkeit, wenn du einen fitten Booker hast oder ein fittes Management hast, dass da irgendwo ein Kontakt geknüpft werden kann, der zumindest in die richtige Richtung geht, dass du weißt, dass dein Demo, was du vielleicht einfach random versendest, in irgendeinen Demo-Ad-Posteingang, dass das übersehen wird, dieser Gefahr gehst du schon mal aus dem Weg. Das heißt, so eine kleine Kontaktaufnahme für kleinere Bausteine unterm Label sind schon mal extrem wichtig, würde ich meinen. Die andere Sache ist, wenn du dich wirklich einfach bewirbst bei einem Label straight, dann solltest du echt darauf achten, dass du in deiner Bewerbung nicht einen 100.000 Kilometer langen Text hast und wirre, verwirrende Bilder.
Keiner, der was zu entscheiden hat, hat Zeit, das zu lesen, oder?
Dazu kommt's, also so ohne, dass das dann jetzt irgendwie abgehoben oder doof klingt.
Ja.
Aber natürlich also kannst du dir das...
Gut, finde ich gut zusammengefasst.
Ja, danke.
Du kannst...
Wirklich, Niki hat es vorhin auch schon gesagt. Was erwartest du? Wer denkst du, dass du bist, dass sich da jetzt jemand eine halbe Stunde Zeit nimmt?
Ja, das klingt jetzt wieder auch sehr negativ. Ja, aber
es stimmt.
Du bist krass drauf heute.
Was denn? Ja, es tut mir leid, ich mein's gar nicht so, wirklich. Ja,
du bist so ein Mensch, der so on point ist, aber heute bist du wirklich, ist der Point klein.
Echt? Ja. Nein, aber ich mein's gar nicht irgendwie blöd, sondern es stimmt doch. Also ich meine, wenn du dich bei einem dicken Label bewirbst oder bei einem dicken A&R, selbst wenn du einen direkten Kontakt hast, was denkst du, und nicht, was denkst du, wer du bist, sondern was denkst du, was er den ganzen Tag macht, wenn du sagst, hier, ich habe eine 3 Kilometer lange Bewerbung und der sagt, ja, ich habe mir alles durchgelesen. Ja, voll klar, kein Problem.
Ja, aber jetzt überleg dir doch mal so die romantische Vorstellung einer jungen kleinen Band, die bei einem Label landen möchte, die sich nicht damit auseinandersetzt, im Sinne von so, ja krass, die arbeiten ja alle irgendwie 27 Stunden am Tag und sowas, sondern du hast so diesen romantischen Gedanken von, du schickst da einen Song hin oder sowas.
Und der sagt so, ach, endlich.
Ja, genau. Die denken sich so, ah ja, krass, genau, auf sowas habe ich gewartet. Ich will jetzt nicht sagen, dass alle jungen kleinen Bands so sind. Ne? Nicht falsch verstehen. Aber ich war so früher. Und ich habe mir auf jeden Fall, ich habe mir nicht Gedanken darüber gemacht, wie der Alltag von solchen Menschen aussieht, wie das Business von so Menschen aussieht, sondern ich habe mir einfach gedacht, die wollen junge Künstler entdecken. Klar, darum geht es bei solchen Labels und sowas. Und dann müssen die sich doch voll freuen, wenn ich denen hier quasi mein Tagebuch hinschicke. Weißt du, also so habe ich das früher...
Wenn du einer von dreien bist.
Ja, ganz genau, aber du bist halt einer von 3000. Ja.
Ja, und ja, um es einmal so zusammenzufassen, wenn du so einen Demo-Posteingang von so einem Label siehst, dann kommen da 300 bis 500 Bewerbungen irgendwie am Tag, in der Woche. Am Tag war übertrieben, aber...
Ja, aber überleg das mal, in der Woche, das ist ja, immer noch genügend dafür, reicht. Wenn du dir überlegst, dass eine Person das durchgeht.
Genau. Ja?
Und wenn du da halt dann so ein PDF mit 17 A4-Seiten hast, sorry, bist du raus.
Und auf Seite 6 fängt vielleicht die Bandvorstellung mit kurzer Bio und oder sowas an und die ersten paar Seiten waren irgendein Nonsens.
Eben, so, und unterm Strich, was sehr gut ist oder sehr aussagekräftig, musst du nicht viel erklären.
So, eigentlich das heißt, sollten so Bandbewerbungen sowas von Tinder-Profilen haben.
Ja, kurz, catchy, schnell, du weißt, was du hast, zack, zack.
Oder?
Ohne Scheiß.
Wenn man es runterbrechen will,
so
ja.
So blöd es klingt, aber der Mensch, der es liest, der entscheidet in seinem Kopf ohne Scheiß ohnehin schon nach dieser Tinder, ich sag mal Tinder-Algorithmus, so. Finde ich gut, finde ich schlecht, das passiert in den ersten paar Sekunden.
Also wenn du ja, so...
Und
wenn,
schick halt safe kein Bild von deiner Nudel mit.
Ja, Mann.
Will niemand.
Kommt drauf an, wo du dich bewirbst.
Will niemand. Bei Tinder oder bei Labels.
Oder bei Niki geht's.
Ja, also die einzigen Bands, die ich gesigned habe, waren die mit...
Da vergesst, was du sagst.
Sehr gut, sehr gut.
Oh Gott. Ey, also wenn du...
Das können wir auch rausschneiden.
Ja, ich hoffe.
Der Sheriff hat schon wieder Angst, ich sehe es doch.
Keine Chance. Keine Chance.
Ey.
Nee, es bleibt drin.
Ach so. Okay. Ja. Gut.
Aber jetzt nicht hier auf eine Gender irgendwas beziehen, sondern es geht nur, dass ich Bock habe, sehen in meiner Inbox.
Egal von wem.
Egal von wem.
Ist keine Ahnung.
Oh, ja.
Der Schnitt, ihr macht mich fertig.
Mach oh Mann, so.
Okay, heute ist schon hart.
Ja, es ist, ich kann mir nicht vorstellen, wie ihr das sonst macht. Ist das immer so?
Nee, ja. Safe nicht.
Nicht ganz so schlimm.
Ja. Man muss sagen, dass wir locker 17 Bier weniger bei einer Aufzeichnung getrunken haben, dass es nur so 20 pro Person sind.
Ungefähr, ja. Ja.
Also, was aber ich sagen nur, wollte.
Ach so, Entschuldigung.
Ich
glaube, tut mir leid, dass wir nicht die ganze Zeit bei unserem Interview mit dir unterbrechen.
Das ist das Problem, wenn man befreundet ist, ne? Das ist einfach so ein
da ist keine Scheu. Bei Sibi hätte ich mich das nicht getraut.
Ja, definitiv nicht.
So ist es.
Furchtbar. Nee, ey, ohne Scheiß, wenn man eine Band ist und sich irgendwo bewirbt, guckt einfach wirklich darauf, dass ihr nicht einen ewig langen Text schreibt und alles, was ihr erklären wollt und zeigen wollt mit Bildern, Musik und eurem Künstlerdasein an sich, wirklich klar und deutlich, kurz und knapp eigentlich in 3-4 Sätzen zusammenfassen könnt und am besten 2 Links dazu schicken, zack, fertig. Wenn du das erstmal auf 3-4 Seiten erklären musst, wer du bist, was du dir eigentlich vorstellst und sonst was und dann noch irgendwie 3-4 creepy Bilder dazu schickst, die gar nicht zum Rest passen und dann noch 5 Erklärungen zu den aktuellen Mixen schreibst, warum jetzt die Gitarre leiser ist und sonst was. Das ist zu komplex und einfach macht keinen Sinn. Und ohne natürlich diese die ganze Maschine jetzt zu sehr in Schutz zu nehmen, ist es dann trotzdem natürlich so, dass du einfach einen vollgetakteten Tag hast und nicht fähig bist, dir genau diese Texte und noch die Auseinandersetzung mit so vielen Künstlern am Tag, also die ist einfach nicht möglich. Und du solltest bestenfalls in, sag ich mal, 2 bis 3 Minuten komplett raffen, worum geht's eigentlich bei dem Künstler, Künstlerin, Band und was für Mucke machen die, wie sieht das aus und wie fühlt sich das an? Oder was ist da für eine Idee dahinter? Selbst wenn es vielleicht noch gar keine Videos gibt, kann man das ja oft auch an ein paar Bildern und ein bisschen Musik verstehen. Und ich glaube, das ist die einfachste und sinnvollste Möglichkeit, sich zu bewerben, weil man dann in kurzer Zeit einfach versteht, was Sache ist. Und das kann ich eigentlich nur jedem ans Herz legen.
Natürlich ist es nicht nur, wo wir gerade dabei waren, das Negative aus der Welt zu schaffen, ist es nicht nur Pain in the Ass für Label-schaffende Demos anzuhören, sondern es ist ja irgendwo auch wichtig für Labels, neue Musik kennenzulernen. Vielleicht am besten auch der Erste zu sein, der irgendwas Neues kennenlernt. Das heißt, es ist nicht nur Pain, es ist nicht nur Scheiße und nervige Arbeit, irgendwie Demos anzuhören oder das mitzukriegen, sondern es ist ja in gewisser Weise, es gibt ja auch ein gewisses Scouting bei größeren Labels, es ist ja eine Zukunftsinvestition, sich mit neuen Künstlern auseinanderzusetzen als Label.
Absolut, und das ist eigentlich mit der schönste Teil. Ich glaube, jeder, der irgendwann mal angefangen hat, bei einem Label zu arbeiten, ist ja dann trotzdem auch Musikenthusiast und hat Bock damit, sich zu beschäftigen. Und gerade deshalb ist eigentlich die schönste Aufgabe, neue Mucke zu hören, sich neue Künstler reinzuziehen, zu sehen, ey, was habt ihr euch da und dabei gedacht, ey, habt ihr jetzt hier und den neuen Crossover euch ausgedacht, habt ihr die und die neue geile Idee für eine bestimmte visuelle Ausstrahlung und sonst was euch einfallen lassen. Das ist das Spannendste und Schönste, was es gibt.
Kann ich mir gut vorstellen.
Es muss halt irgendwie geil konsumierbar sein und nicht zu komplex.
Ist das, also wenn wir es gerade über das Scouting haben, ist das so ein Ding, wenn man jetzt vielleicht auch gerade mal über Major spricht oder sowas, dass es so unter den Konkurrenten so ein Kopf-an-Kopf-Rennen ist, quasi so the next big thing zu finden? Ja, oder also wie viel wird da selbst, ich sag mal, in Forschung investiert, dass da Leute am Rechner sitzen und Sachen aktiv anhören? Oder ist es eher das, ich sag mal, abgehoben gesagt, ist das eher so, die Sachen finden uns?
Nee, also es gibt natürlich eine Art Forschung, das würde ich in dem Fall runterbrechen, auf fitte Leute, fitte Scouts, wenn die auf jeden Fall Playlisten, Trends, Ausland abchecken, wo passiert gerade was, gerade in der Streaming-Welt, ultra interessant, was könnte auch für unseren Markt interessant sein, was hat sich wie schnell vermehrt und was hat sich, diese Pause kannst du rausschneiden, was hat sich wie schnell vermehrt.
Wer ist der neue Paufu?
Genau. Was hat sich wie oft gestreamt und was ist einfach extrem durch die Decke gegangen, obwohl es vielleicht eine kleine Band war.
Wozu tanzen Leute bei TikTok?
Ja, all das. Das sind einfach spannend, um einmal kurz so das Gesamtgeschehen zusammenzufassen. Und ganz oft, wenn du halt selber keine Zeit dafür hast, gibt es natürlich Menschen, die das für einen auswerten können und die da einem behilflich sein können. Aber es ist natürlich unmöglich, alles auf dem Schirm zu haben, was gerade abgeht. Und das heißt, ganz oft passieren so Konkurrenzsituationen, wie du es gerade angesprochen hast, so the next big thing. Oft hat man selber den heißen Scheiß nicht auf dem Schirm gehabt, aber merkt dann so, uiuiui, Label XY ist an etwas dran. Fuck, da müssen wir jetzt wohl auch ran. Also es passiert tatsächlich
oft. Also
dass
man merkt, es wird über Künstler gesprochen.
Genau, und das
also
passiert
von wegen so, wir haben gehört, Universal wollen sie signen, lass mal mit ihr auseinandersetzen, vielleicht wollen wir das auch.
Ja, die Straße erzählt sich, die haben den und den Vorschuss, lass mal kurz 100.000 drauflegen, dann können wir mal gucken, ob wir da vielleicht auch noch rankommen.
Ach echt? Also das ist wirklich halt dann so ein, ja, krass, so ein eBay für Künstler.
Ja, das klingt jetzt auch wieder sehr negativ.
So heißt aber die Folge. Ey. Das ist es. eBay für Künstler.
Labels. Zum Schluss sind es ja alles wirtschaftliche Unternehmen, die das bestmögliche Fundament für sich schaffen wollen. Und natürlich ist es dann geil, gute neue Künstler zu haben. Gleichzeitig habe ich auch, als ich Praktikant war und angefangen habe, und natürlich hast du noch sehr viel Zeit zwischen Kaffee kochen und Spülmaschine ausräumen. Mal den alten
Auto vom Chef putzen.
Auto vom Chef putzen.
Das musste ich ganz kurz erfahren. Das musste ich an meinem ersten Tag im Praktikum zur Ausbildung des Fotografen machen, habe ich das Auto von meinem Chef geputzt.
Oh, leck.
Sehr gut.
Ja, ich musste an meinem ersten Tag die Multicore von Wacken putzen. Kein Scheiß. Also 120 Meter lange Kabel zwischen Bühne und FOH. Erster Tag, 1. September. Azubi, zack. Putzen. Ich saß da mit dem Schwamm und hab die Dinger durchgezogen.
Hast du keine Kraft mehr in der rechten Hand, ne?
Nee, war ich gut. Rechte Hand ist gut.
Ja, gutes Training.
Ja. Bin Ruderer.
Und Skiläufer.
Auch.
Fuck. Nee, und das wird die Mega-Folge, Leute, ich sag's euch. Also, negativ gemeint. nee, also das Krasse ist, dass ich, als ich Praktikant war und dann so eine Demo-Kiste, die war wirklich so groß, man hört es jetzt natürlich nicht, so groß wie der Tisch, der hier vor uns steht, ich sag mal, ein Raummeter.
Das ist schon so ein Kubik.
Ja, eine große Kiste an damals noch CDs, die ich dann damals sortiert habe. CDs. Ja, das klingt traurig. Ja.
Sorry.
Ja. die ich dann irgendwie sortiert habe und einfach mal geguckt habe, was da so drin ist. Und das Verrückte, Schlimme, Traurige, egal wie man es bewerten will, war, dass da Bewerbungen von Künstlern waren, kann ich jetzt natürlich nicht sagen, erzähle ich einfach danach, von drei Künstlern, deren Alben, die sich auch wirklich genau mit diesem Album, mit diesem Track beworben haben, bei der Plattenfirma, die in dieser Demokiste lag, ungeöffnet, die alle drei Goldalben wurden später. Das heißt, es ist auch...
Die an dir vorbeigewandert sind.
Genau, einfach die an einem vorbei, also damals an meinen Chefs sozusagen, okay, vorbeigewandert sind. Und das zeigt aber auch einfach, also noch nicht mal böse gemeint, sondern von den Leuten, die dort arbeiten, weil du hast einfach die Zeit, nicht dir alles reinzuziehen, was da reinkommt. Das heißt, oft gehen auch Möglichkeiten, etwas früh zu entdecken, gehen an dir vorbei. Die Künstler, also zum Beispiel ein Demo, was da drin lag, wurde auch sogar bei der gleichen Plattenfirma später gezeigt, nur hat halt 500.000 Euro mehr gekostet. Weil es halt damals dann schon so groß wurde, dass alle darauf aufmerksam wurden.
Überlegt es einfach mal. Das heißt, hätte man mal früher da zugegriffen. Deswegen so. 500.000 Euro mehr gekostet. Also,
der Künstler ohne, hatte schon einen ganz anderen Status.
Ja, ohne Scheiß, weil halt ganz einer einfach einer zwei Wochen zu spät in die Kiste gegriffen hat oder sowas, ne? Und das ist absurd, wenn man sich's eigentlich überlegt.
Das ist wirklich absurd.
Krass. Also ich habe ja, also das ist für mich so ein bisschen so dieses Denken über
was?
so Denken im Sinne von so, ich hoffe, die Musikbranche funktioniert nicht so, aber scheinbar ist es wirklich so. Ne? Also dieses, also ja, wo man so ein bisschen Angst vor der Realität hat, was ist dann so ein bisschen
Mystifiziert, entmagifiziert.
Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Ich habe überlegt, kann ich das sagen? Ist das ein Wort? Entmagifiziert?
Aber es ist halt so ein bisschen, ne, kommt das Ei zum Huhn oder kommt das Huhn zum Ei irgendwie, ne? Also einerseits kann ein Künstler oder die viele der Künstler, die in dieser
Kiste... Ja, oder auch der Hahn.
Ja, oder der Hahn, selbstverständlich, Entschuldigung. Viele der Künstler, die in dieser Kiste waren, die keine tollen Verkäufe hatten, die keine Goldplatte, Platinplatte bekommen haben, die hätten vielleicht eine Gold- und Platinplatte bekommen, wenn ihr sie gearbeitet hättet. Also das ist ja irgendwie... Also... Willkür ist es natürlich nicht, aber es ist sehr viel Momentum dabei, sage ich mal.
Auf jeden Fall, ja. Es kommt, ist ja auch Glücksspiel. So.
Ja, ohne Scheiß, es ist so ein bisschen Lotto. Es ist so ein bisschen, wenn du hättest du dir die Kiste vielleicht 4 Monate später angeguckt, hättest du vielleicht die anderen Demos rausgeholt, von denen du dachtest, die sind total beschissen. Ja, Miri macht es.
Was? Du meinst die...
Ja, genau. Sorry. Nee, das Thema den Podcast sagen, das hatten wir schon.
So eine Demo.
Genau. Nee, aber sau spannend eigentlich, ohne Scheiß. Also, ne, dann gibt's, sag mal, heutzutage ist es dann ein verstaubtes E-Mail-Fach, Posteingang irgendwie, und dann guckst du in dem Moment rein und findest vielleicht was, wo du denkst, das würde jetzt reinpassen, guckst du, blöd gesagt, ein halbes Jahr später rein, ist da eine ganze Karriere den Posteingang runtergegangen.
Wenn man's hart sieht, ja.
Blöd gesagt, ne? Das ist eigentlich total crazy irgendwie. Und das ist so ein bisschen sinnbildlich, das spiegelt so ein bisschen den Zeitgeist, wie du es vorhin gesagt hast, wieder, welche Macht am Ende dann doch der Hörer hat. Ist es so ein bisschen, da wollte ich vorhin mit Huhn und Ei drauf raus, ist es, wird konsumiert, was dargeboten wird? Also andersrum, bestimmen Labels den Musikgeschmack oder bestimmt der Musikgeschmack das, was Labels releasen?
Ja, schwere Frage.
Welche Rolle spielt da so ein Label?
Ich glaube mittlerweile durch TikTok, Insta, YouTube und gewisse allgemeine internationale Trends ist schon der Künstler der das schafft, gewissen Zeitgeist zu prägen. So, und gewisse Trends im Großen und Ganzen Mainstream zu prägen. Zumindest wenn wir auf die Popmusik, da meine ich jetzt irgendwie Mark Forster, Max Giesinger etc. und Rap-Musik, was jetzt vielleicht gerade eher Gangster-Rap etc. angeht, das ist schon von denen geprägt und das wird natürlich befeuert durch die Plattenfirmen. Aber natürlich gibt es ja auch tausende Sachen, die von Plattenfirmen geschaffen werden, wie coole Acts wie D'Artagnan oder andere Acts, die sozusagen...
Shoutout an Jan an dieser Stelle.
Kennst du?
Ja, ja.
Ausgedachte elbisch singende Künstler oder irgendwelche Musketiere, die Mittelalterlieder singen. Santiano, auch Shoutout an Santiano, mega krass,
verständlich
so, aber das sind ja einfach...
Eine der Bands, die Fernsehwerbung machen.
Richtig authentische Band auch.
Aber mega Konzepte, die halt ich auch natürlich die Trends bestimmen, wenn man es so will. Ne?
Ja.
Aber das finde ich natürlich, also das finde ich extremere Beispiele. Und ab und zu passiert es natürlich, dass jemand eine geile Idee gehabt hat, auch teilweise in der Plantenfirma, und dadurch irgendwie einen neuen Trend erstellt. So, mhm. Aber meistens sind es schon die Künstler selbst natürlich, die irgendwo dann gesehen werden. Aber da müssen schon ganz viele Zahnrädchen ineinander passen. Ich finde irgendwie, das Geilste, was du als Künstler tun kannst, ist zu, das klingt jetzt auch super platt, so, aber das meine ich todernst, ultra authentisch zu sein und nicht, und die Selbstreflexion zu haben, dass das, was man tut, krass ist. Ich glaube nicht, dass Max Giesinger oder Mark Forster denken, dass sie die diebsten, krassesten Typen sind, sondern die wissen ja, was für Musik sie machen, und die machen die auch gut und die haben ja Freude an dem, was sie da tun, und es ist so authentisch in diesem Pop-Ding, so in dieser Pop-Welt, dass ich sie so für 100% vollnehme, weil es ja wirklich authentisch ist. Das ist, weil die wissen, was sie da machen, und es wäre peinlich, wenn sie in der Selbstbetrachtung
nicht glauben, dass sie einer von 80 Millionen sind.
Nee, ja, aber in der Selbstbetrachtung stell dir vor, du denkst, okay, ey, ich bin der neue Nietzsche und ich bin der neue Grönemeyer und ja, und ich habe jetzt die Weltmusik geschaffen für die Ewigkeit, sondern ich glaube, das
Beethoven
ist
Beethoven, who?
Das musst du da auf dem Schirm haben, dass du das machst.
Ich werf Konfetti für dich.
Und wenn du, und wenn man es jetzt umkehrt, dann ist es total krass, wenn eben Künstler wie Casper oder Materia für sich eine ganz eigene Art der Produktion, eine eigene Art von Stil finden, der so authentisch ist, obwohl er jedem Mainstream widerspricht und jedem, was wir kennen, in Form von, ey, was muss im Radio gespielt werden, was sind gerade die aktuellen Trends, bla bla bla. Wenn du dir Hip-Hop anguckst, Casper hat da gar nicht reingepasst, so, der hat ein Indie, ich übertreib's jetzt mal, aber alle wissen, was gemeint ist, so, der hat einfach ein Indie-Album mit Rap gemacht, und weder das Rap-Publikum
Trendy
noch das Indie-Publikum hat das irgendwie eigentlich in deren Welt gesehen. Weil früher war es ja auch noch so, ah, du hörst so Rock, hörst so Indie oder sonst was. Da haben sich die Welten so vermischt. Und trotzdem war das so zeitgeistig und so auf dem Punkt, dass die ja sozusagen einen krass neuen Mainstream und Zeitgeist geschaffen haben. Auch Martin Materia hat ja eine Art von Mainstream geschaffen, die früher vielleicht im Radio gar nicht gespielt worden wäre, ne? Keiner hat mehr Bock auf Kiffen, Saufen, Feiern, wir halten uns zwei Finger auf den Kopf und machen bam, bam, bam. Das hätte früher eigentlich ein konservatives Radio eher nicht gespielt, weil sie sagen würden, oh, da passt uns das Wort nicht, und das ist vielleicht für unser konservatives Publikum nicht zwingend relevant, bla bla bla. Und dass etwas durch die Authentizität und dadurch, dass es so klare Linie gefahren ist, so gut und so erfolgreich wird, dass du dich gar nicht dem widersetzen kannst, das nicht zu spielen als Radio, das nicht zu unterstützen als Musikplattform etc., dass du da auf jeden Fall einen eigenen Mainstream schaffst, der so groß ist. Und deswegen glaube ich wirklich, dass egal ob du Pop oder eben nicht Pop, oder Pop ist falsch, aber Popmusik in Form von Max Giesinger und Mark Forster oder Popmusik in Form von Casper oder Materia, weil es ja auch populäre Musik ist, wenn du etwas machst, was so authentisch ist und du die Selbstreflexion als Künstler hast, dass das, was du tust, krass ist und wirklich daran, ja, glaubst, dann setzt sich das durch. Ich glaube wirklich, dass das so, dass so einer der Schlüssel ist. Dass du nicht denkst, so, ja, ich habe jetzt ein paar Texte, aber eigentlich bin ich ja, ist es ja viel deeper, die Leute raffen es nur nicht. Ich glaube nicht dran, so, dass es immer die Leute raffen müssen. Die raffen auch komplexe Sachen, wenn es straight from the heart kommt. Das klingt vielleicht jetzt so ein bisschen viel zu verliebt und viel zu träumerisch, aber ich glaube da wirklich.
Ja, aber es macht übel so Sinn, weil dadurch wird's ja auf einmal irgendwie so greifbar, weil du auch das Gefühl hast, dass, oder im besten Fall hast du das Gefühl, dass das so ein 130% Projekt ist, wo so jemand es genauso fühlt, es genauso schreiben möchte. Und wenn man mal jetzt mal dann nochmal über so Labelarbeit nachdenkt oder sowas, wo man dann auch das Gefühl hat, dass der Künstler zu 100% verstanden wurde oder sowas, dass es seine Arbeit ist und nicht jemand reingedichtet hat oder solche Dinge und so. Und dann macht das, dann gibt es ja auch irgendwie so eine gewisse Credibility, wenn man dieses Gefühl versprüht. Also Casper ist da meiner Meinung nach das beste Beispiel, das es dafür gibt irgendwie, ne?
Und volle Kanne.
Und dann funktioniert's.
Und das ist eigentlich, also ich glaube, es ist so ein schmaler Grat zwischen, also das, was dem, was du erzählst, dass es authentisch ist. Ich habe aber das Gefühl, dass es oft bei vielen Künstlern auch so, probiert wird, das, was du erzählt hast, künstlich darzustellen. Sozusagen.
Voll, und genau, da geht's in die Hose.
Weil man weiß, dass es funktioniert, weil man weiß, dass es fruchten kann.
Genau, da geht's in die Hose. Und wenn du ein Rapper bist, oder wenn du ein Popkünstler bist, der jetzt sagt, oh, das mit dem Rap ist aber gerade ganz geil, und da versucht er vielleicht ein bisschen in den Sprachgesang reinzugehen, oder wenn du eigentlich ziemlich cool bist, aber versuchst deinen Song auf poppig zu trimmen, dann kann das halt, finde ich, ganz schnell nach hinten losgehen, weil es dann klingt, als ob du etwas versuchst zu schaffen, was vielleicht gar nicht da ist.
Habt ihr den vorletzten Bosse-Song gehört, wo wir gerade dem Kontext sind?
Wir lieben Bosse, aber welchen Song meinst du?
Ich weiß, dass du ihn gut findest. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt, aber ich habe ihn irgendwo, er hat einen TV-Auftritt gehabt und da hat er genau das, was du gerade erzählt hast, probiert zu machen, zumindest in meinen Augen und Ohren. Er hat was dargestellt, wovon ich glaube, also ich halte ihn als für einen ganz anderen Künstler, und er hat was total Plastisches dargestellt, was er eigentlich nicht ist, wobei er so ein Künstler ist, der halt total eben auf seine Authentizität und seine Rhetorik, Eloquenz aufbaut irgendwie.
Also Miri hat geweint, als wir ihn das letzte Mal gesehen haben.
Ja, ich weiß gerade.
Wir haben auch Händchen gehalten. Wir haben auch Händchen,
ich weiß gerade nicht mehr, ja, leider, wie der geweint. Song heißt. Es tut mir leid, dass ich damit unterbrochen habe.
Alles gut.
Naja, ja, Miri, du willst was sagen?
Ja, schön, ja, das ist kein Bit. Nee, ich wollte nur sagen, vielleicht sollten wir von diesem ganzen Ernst mal ein bisschen wieder wegkommen, weil ich wollte einfach nur fragen, wo warst du eigentlich mal wieder so richtig unprofessionell? Also beruflich als Musiker oder auch im Label? Ja, oder menschlicher?
Im Rewe.
Punkt. Fragezeichen.
Auf Neudeutsch, dein größtes Learning.
Ja. Das heißt jetzt erstmal als AR, also als das, was du jetzt bist, oder als auch als Musiker auf der Bühne.
Dein Fauxpass.
Der übelste.
Ich denke nur drüber nach, was ich erzählen kann und was nicht. Was
sie nicht ist es so, dass ihm nichts einfällt?
Nee, mir fallen zwei, drei Sachen ein. Also
Namen kann ich rauspiepen.
Ich glaube, was sehr unprofessionell ist, was ich sehr schnell gelernt habe, ist nicht als A&R, wenn du unterstützend für Musiker da bist, dich zu sehr als Musiker einzubringen. Weil du bist die Person, die von außen Dinge betrachtet oder betrachten sollte und bestmöglich den Gedanken des Künstlers unterstützen und dich da nicht zu krass involvieren in Form von, ey, ja, geiles Riff, aber kannst du ja auch so und so spielen? Ja,
mir ist ja gestern noch so ein Riff eingefallen, was hältst du davon?
Ja, ja, genau. Das war deine neue Single passt. So, und fände ich auch schwierig, weil es ja immer mal wieder Leute gibt, die selber partizipieren und dann vielleicht auch versuchen und noch selber nicht sicher sind, ob sie bei der Plattenfirma arbeiten wollen oder ob sie selber Musiker sein möchten. Das ist extrem schwierig.
Und das gibt's in meinem Job auch.
So, ja, ja, und das ist, da habe ich auf jeden Fall mal ein Fauxpas gemacht, indem ich auf einem Track Gitarre, also von einer gesignten Künstlerin auf einem Track Gitarre gespielt habe und auch in dem Musikvideo aufgetreten bin.
Ich weiß, worum es geht!
In dem das war, was auch okay war, also ich stehe da nach wie vor dazu, war aber auf jeden Fall, glaube ich, vielleicht nicht die geilste Idee in der Außenwirkung, wenn du ernst genommen werden willst und vielleicht nicht als jemand, der selber Musiker werden will, obwohl ich zu dem Zeitpunkt nicht vorhatte, Musiker zu werden, aber das konnte ich damals noch nicht so gut kommunizieren. Ich glaube,
du wirst dich
das
Bohlen-Tatsch.
Pass auf,
du wirst dich zwischen Produzent und Mucker.
Du wirst dich nachher kaputt lachen, wenn er dir sagt, wer es ist.
Es reiht sich direkt so in dein Mallorca-Video ein.
Nein, ähnlich,
nicht, aber so nicht so schlimm.
Nicht so schlimm wie mein Mallorca-Video.
Ach so, okay. Ich dachte, das Mallorca-Video ist nicht so schlimm.
Nee, das ist schon schlimm.
Ja, oh gut.
Ja, und ansonsten glaube ich, habe ich mich immer ganz ordentlich und professionell verhalten, würde ich sagen, bis auf ein paar verschlafene Tage, die zugrunde hatten, dass ich sehr viel gearbeitet habe die Nacht zuvor.
Genau. Ja. Netzwerken schon, auf der Bierebene.
Netzwerken auf der Bierebene.
Deswegen, und jetzt noch unprofessionell als Musiker, also gerade mit Most Wanted Monster oder anderen Dingen, wo warst du, hast gedacht, oh fuck.
Oh, da haben wir auch ein paar schöne Sachen die Woche durchgesponnen.
Nee, nicht ein paar, ich möchte eine hören, so der Worst Case, was so einfach passiert ist.
Also, ich erzähle nicht die Skate-Geschichte, weil das war nur Dummheit, das war nicht unprofessionell.
Und auch nicht die Substage-Synthi-Feld-Aus-Geschichte.
Auch die
er nicht konnte.
Nee, sage ich ja nicht.
Ich glaube, eine richtig gute Geschichte, und ich hoffe, ich nehme sie jetzt nicht irgendeiner Folge vorweg, die wirklich dumm war, war, dass wir damals, Samuel und ich habe damals beim Radio gearbeitet, bei Big FM, und
oh, wo geht das hin? Ich weiß es gerade wirklich nicht.
Und es gab ein,
oh, bin gespannt.
Es gab ein Festival, wo Good Charlotte und Boys Sets Fire gespielt haben. Und wir als Most Wanted Monster dachten, also ich hatte Backstage-Tickets klar gemacht für Samu und mich.
Ich glaube, ich weiß, worum es geht.
Und ich dachte, ey, ist ja mega, wenn
da
wir
da gehen wir richtig schön hin.
Da gehen wir richtig schön hin. Und vor allen Dingen, wir sind ja eine coole Emo-Rock-Band. Und da spielen ja auch viele Bands dieses Couleurs. Und da können wir ja mega geil Promo für unsere eigene Band machen. Also sozusagen die Beruf beim Radio ermöglicht, die Backstage-Möglichkeit für die eigene Band genutzt, um anderen Bands auf den Sack zu gehen, um unsere eigene Band erfolgreicher oder bekannter zu machen.
Wir hatten sage und schreibe 8 CDs dabei, um sie zu verteilen.
Und genau da fängt's an. Also du gehst dahin und wir dachten, wir sind super, super schlau und nehmen 8 CDs mit.
Jetzt erinnere ich mich richtig.
7, 8, 9 CDs. Und, oh Gott, das war so dumm. Und wir sind sozusagen auf dem Weg zu der Bühne, zu dem Backstage etc. haben wir von diesen 8 CDs, glaube ich, schon 5 oder 6 verteilt an irgendwelche random Leute, so wie eine Art Flyer, was ja voll cool ist, so kann man ja super Werbung machen, aber dann hatten wir eigentlich nicht mehr so viele, und unser Grundgedanke war, cool, wir können das ja unseren Helden von früher in die Hand drücken.
Das war
ja
in dem Fall an dem Abend Good Charlotte und Boys Sets Fire.
Absolut. So, und es kam auch dazu, ich fasse es jetzt einfach mal unterm Strich relativ kurz, es kam auch dazu, dass wir im Backstage auf Benji Madden von Good Charlotte getroffen sind, was total cool ist.
Der voll klein ist.
Der voll klein ist. Und mit Cameron Diaz zusammen ist jetzt.
Stimmt.
Nee, aber
habe ich ein Promi vielleicht gelesen.
Und der zu uns gekommen ist und total lieb und freundlich war, obwohl wir ihn sozusagen dumm von der Seite anlabern und er sich wirklich Zeit genommen hat. Er so, okay, cool, was seid ihr für eine Band, was macht ihr für Mucke? Und er einfach sehr schnell sich dazu bereit erklärt hat, unsere CD von Most Wanted Monster in die Kamera zu halten, da drauf zu zeigen, und wir hätten auch eine fucking Nazi-Band sein können oder so. Also, der war einfach totales Vertrauen oder sonst was.
Er hat es nicht hinterfragt, ja.
So, er hat es nicht hinterfragt und hat einfach wirklich mega Promo für unsere Platte. Hier so, hier Most Wanted Monster, geil, Daumen hoch. Und
oh, ich muss da halt dieses Bild suchen.
Natürlich, ja, in die Shownotes rein, ne? Oder
ja, oh, ich bin auch
Instagram-Posten. Das Bild gibt's auf jeden Fall noch, wo wir neben ihm stehen und er diese Platte promotet von uns, was für uns überkrass ist, dass der Charlie-Gitarrist irgendwie unsere Platte gut findet. Und dann hat er völlig zu Recht gefragt, ey, cool.
Warte, jetzt verwechselst du aber zwei Sachen. Du verwechselst jetzt zwei Sachen.
Aber du hättest die Pointe einfach lassen können und dann wäre es trotzdem lustig gewesen.
Nein, die wird dadurch noch unangenehmer. Deswegen wollte ich das nicht klauen. Deswegen.
Erzähl bitte weiter. Eine nach dem anderen. Erste Dicky.
War es bei Boys Sets Fire, wo wir keine mehr hatten, oder war es Good Charlotte, wo wir keine mehr hatten?
Es war bei Boys Sets Fire.
Ich hätte jetzt nämlich die Pointe bei Good Charlotte schon gelassen.
Ja, aber den haben wir es ja nicht weggenommen.
Haben wir nicht?
Nein. Okay. Also, das.
Dann erzähl, dann übernehmen wir jetzt mal das Wort, und zwar so, dass man es gut schneiden kann.
Das ist keine Chance. Keine Chance.
Nein, oh, also, doch. Was Niki bis dahin gesagt hat, war komplett richtig. Und wir hatten alle CDs verballert, bis auf eine dann noch. Und wir hatten, bevor wir Good Charlotte am Wickel hatten, Boys Sets Fire am Start, den Gitarristen. Und der war genauso freundlich und genauso offen von mir. Ah, cool, ihr seid eine junge Band, voll schön, was macht ihr denn? Und ja, klar, können wir ein Foto machen, irgendwie so für die Platte, das ist bestimmt total geil. Und er hat dann danach gesagt so, ja, cool, kann ich die jetzt behalten? Und dann hat Niki gesagt,
Nee, wir treffen gleich noch Good Charlotte, der braucht die.
Ja, richtig, und dann haben wir sie dem Typ von Boys Sets Fire wieder weggenommen.
So kenne ich die Story nämlich auch.
Und aber er war auch so professionell verständnisvoll und hat halt so quasi abgenickt, so, ja, stimmt voll, weil Good Charlotte ist eine größere Band als wir. Oh, und deswegen ist es viel wichtiger, dass sie mit ihm noch ein Foto
Das hat er zu euch gesagt. Und danach hat er zu seinen Kumpels gesagt, ey, da haben mich so Mongos wieder angequatscht.
Ey, was für Vollidioten.
Und die wollten, dass sie ein Foto mit der CD machen und haben sie die CD wieder mitgenommen, weil sie die noch für Good Charlotte brauchen.
Das ist, aber wirklich, dafür kommen wir komplett in die Hölle, ne?
Ey, sehr gut, genau schlimm. Das wollte ich hören, genau das wollte ich hören.
Reudelhaft.
Ach, großartig.
Das war unprofessionell, noch völlig außerhalb der Arbeit, das war unprofessionell als Moos von den Monster-Promo-Aktionen.
Als Mensch war das unprofessionell.
Vor allem, wir hatten so viele CDs dabei, ne? Wir hätten allen Bands eine geben können und die waren sogar interessiert daran, was voll cool war.
Ja.
Ey, du bist einmal kurz direkt an der Quelle und dann sagst du, Digga, ich...
Ja, aber so lernst du, so lernt man.
Verkackt,
das war the learning curve.
Du kommst in den Backstage, du checkst es dann, okay, einen Tag später, das war jetzt vielleicht ungeil irgendwie am nächsten Tag.
Das haben wir auch, direkt gecheckt. Aber all for the business.
Als Entschuldigung hat Samu mit dem Gitarristen rumgemacht an dem Abend.
Ja, sehr gut.
Das ist keine Lüge, ne?
Stimmt, das war der Pummelige vom Beusitzfeier.
Ah, geil.
Der war ganz heiß auf Küsschen geben. Ich weiß auch nicht.
Ich weiß noch, mein erster Monitorjob als Local-Monitor-Typ für eine Halle, nicht für die Band, war Beusitzfeier und ich war so.
Ja.
Ich wurde in Stuttgart gebucht als selbstständiger Typ und war da Beusitzfeier und ich erinnere mich, ich stand Stage Left und das ist nämlich auch seine Seite von, ich weiß leider seinen Namen nicht, aber es ist auch seine Seite und ich
Achim.
War war die ganze Zeit. Und danach habe ich mich gefühlt wie King Case irgendwie. Monitor für Beusitzfeier gemacht.
Geiler Typ.
Ja.
Ja, echt so.
Da kann ich mich jetzt noch an meinen Angstzustand erinnern.
So ein richtiger Stiftschieber.
Als dann der Tourmanager sagt, so, okay, alles klar, bist du bereit, alles klar, in 5 Sekunden geht's los. Ja, okay.
Ja, kannst du kurz meine Mama anrufen?
Oh, fuck.
Jetzt haben wir ganz lange über die Music Geschäftnis gesprochen. Jetzt kommen wir zu The Music Höring. Wir immer Songs für die, was lacht ihr denn alles?
Du könntest neuer Viva-Moderator werden.
Ich wollte gerade sagen, so sprechen junge Leute.
Ja, ist gut.
Oh, dein Neologismus ist fantastisch.
Das freut mich, danke. Jetzt kommen wir zu den Songs für unsere Playlist. Ich würde sagen, let the guest begin. Niki, was hast du für die Songs, für die Playlist am Start für Songs? Ach ja. Gott.
Also ich muss erstmal sagen, grandiose Playlist.
Danke, sehr nett.
Vielen Dank, ja. Auch für Mariam.
Kannst dich einkaufen, wenn du magst, mit all deinen Künstlern.
Da sind wirklich sehr viele Sachen drin, die ich persönlich auch schon draufgepackt hätte. Deswegen fiel es mir extrem schwer, was jetzt auszuwählen oder mich auf einen Track zu einigen. Und
Sorry. Das ist gut. Der bleibt drin.
Und ich würde gerne Pianos Become the Teeth auf die Playlist packen mit dem Track Hiding. Und das Krasse ist, ich bin gar nicht so ein krass großer Fan dieser Band, weil die teilweise auch echt schon, also nicht wegen der Härte, aber ich finde nicht alles so krass, was die machen. Aber die haben teilweise Tracks, die, also einzelne, die einen so krass in die Fänge nehmen, dass ich da nicht mehr rauskomme und da wochenlang über bestimmte Sachen nachdenke, was die sich dabei gedacht haben. Und deswegen würde ich gerne den Track Hiding draufpacken, weil ich finde, dass der einerseits von der Dynamik unglaublich ist. Der hat ganz, ganz harte, brutale Stellen, ganz, ganz weiche, softe Stellen. Und ich auch finde, dass egal, ob das mit Absicht oder nicht mit Absicht war, der Sänger im Studio einfach eine so krasse, zittrige Stimme schon fast kurz vor Weinen hat.
Schwör, der hat geweint.
Die du so spürst und das mal kurz vertont zu haben mit der Energie des Songs, bringt mich emotional komplett auf die Palme. Also wenn es mir schlecht geht, würde ich den hören, um meine Depression nochmal zu verstärken.
Also
das wäre der Track, den ich dazu hören würde tatsächlich.
How to fuck up your day komplett.
Der berührt mich extrem, deswegen würde ich den gerne da drauf packen.
Krasser Song.
Dumm hat doch wohl gesagt, das ist so ein typischer Song, den man, wenn man betrunken in Bahn fährt und dann nach Hause läuft und dann kurz von zu Hause.
Du so in Song deiner eigenen Kopfhörerwelt das bist.
Ja. Genau, übelst, in dem du so richtig gefangen bist. Und wenn du drin bist, dann ist es so ein plötzliches zurück ja. in die Realität, wenn er fertig ist.
Das könnte ja. auch so einer sein, wo du auf einmal wirklich danach so physisch Schmerzen hast. Das ja. meine ich, das meine ich jetzt gar nicht blöd, aber weil der dich so berührt, dass du das Gefühl hast, dass ja. der echt was mit dir verändert irgendwie. Das ist schon krass.
Ja. Es ist sinnvoll, den Song im mit dem Album zu hören irgendwie. Wenn du den Song, ich sag mal blöd, in einer Playlist hörst, die völlig random ist und danach kommt irgendwas anderes, dann ist es echt schwierig, dann ist es so, also wenn du drin warst, da wieder rauszukommen, boah, du checkst den nächsten Song erst, nachdem er halb rum ist.
Das klingt gerade wie eine Scientology-Beschreibung.
Ist es auch. I used to be a racist, but not anymore.
I hate everybody.
Genau. Ah. Also großartiger Thema, toller Song.
Ja.
Ja, kam bei mir direkt in meine Playlist rein.
Du hast ja auch nur die Turbus-Geflüster-Playlist.
Das ist die einzige, die ich höre, ja, permanent.
Ja. Möchtest du dann auch gleich sagen, welcher Song von dir da reinkommt?
Ja, sehr ungern, aber ich werde gezwungen. Bei mir ist es...
Merkt ihr es? Erst nörgelt er immer rum, dass wir ihn komplett übergehen. Und sagen, ich will ja eigentlich
schwöre,
gar nicht.
Ich wollte genau das gerade sagen. Sonst heißt es...
Mir ist aber gerade aufgefallen, ihr habt den Niki einfach aussprechen lassen. Er dürfte 2 Minuten frei reden, was bei mir nie passiert.
Er ist ja auch Gast.
Ja, dann frag du den ja. mal, warum.
Nee, man muss aber auch kurz zur Erklärung von Turbusgeflüster sagen, dass der Miri auch der ist, der die Folgen schneidet. Das heißt, der lässt es auf jeden Fall auch zu Ungunsten von Domme und mir immer ausfallen.
Der schneidet mich immer selber raus, dass ich viel weniger Sprechzeit habe.
Also ich habe heute nichts Schlechtes über dich gesagt, ne?
Alles, was
negativ ist, hat Miri. Also meine guten Sachen lässt du drin.
Ja. Also, mein Song ist von der wunderbaren Band Milliarden, heißt Vergiss mal nicht. Und tatsächlich ist es ein Song, der mich sehr bewegt, auch immer wieder. Ich höre ultra gerne diese Stimme, diese Atmosphäre, einfach alles in dem Song ist einfach, wie ich sage, das Wort sehr oft, aber grandios.
Das sagst du so oft, wie Domme fantastisch sagt.
Ja, jeder hat so seinen Action-Spruch, so ganz normal. Und das macht einfach immer ein bisschen so melancholisch und ich finde es aber fantastisch. Also ich mag diese Melancholie von diesem Song, weil die einfach schön ist. Genau.
Also ähnliche Eigenschaften wie Nikis Song eigentlich.
Finde ich tatsächlich auch. Und ich finde, auch der Sänger bricht ab und zu mal in der Stimme und du spürst auf jeden Fall, dass es ihm nicht gut geht und ich finde,
aber kannst du nicht faken.
Ja, nee, aber wenn du sowas schaffst zu vertonen, ich kauf's dir halt zu 100% ab.
Er gehört zu einem Leid der anderen. So.
Ja. Das finde ich unglaublich. Ja. Und was ich auch toll an dem Song finde, ist, dass er sich wirklich steigert wie ein, ohne es jetzt lustig zu meinen, wirklich ist es wie ein Orgasmus. Das bahnt sich an und wird immer krasser und immer stärker und.
Nur länger halt, der Song.
Ja, ja. Danke, Samu.
Dicker.
Also, ohne jetzt das zu lustig zu meinen, unglaublicher Song.
Ich meine, das gar nicht ironisch.
Deutsche Band. Großartige Band. Hast du gut gemacht.
Vielen Dank, Niki, ja? Vielen Dank.
Ja. Das hat nichts mit Anime zu tun.
Die anderen zwei könnten mich im Arsch lecken.
Aber also anderen die Songs
mag ich sehr arg.
Fandest du auch, dass Miris Song so mit dem Titel Vergiss mich nicht so ein Statement war für unsere Podcast-Kultur?
Ach Leute, jetzt lass den armen Jungen mal in Ruhe hier.
Ja, und jetzt ist er nicht mal mehr vor Ort dabei, sondern wird nur noch zugeschaltet.
Ja, stimmt. Und Niki sitzt schon richtig gut in dem Sessel hier.
Ja, Marian.
Leute.
Nee, also ich finde es ja okay, dass dein sich durchaus beschissener Musikgeschmack langsam ins Positive wandelt. Aber wenigstens bist du nicht hier.
Auf das Ende von dem Satz habe ich jetzt irgendwie, das hat mich überrascht.
Mich okay.
Ich wusste am Anfang selber noch nicht, wo ich hin will. Willkommen in jeder Banddiskussion bei uns.
Lächerlich.
Okay, jetzt waren 2 gute Songs dran. Jetzt kommen 2 so Larifari-Songs, würde ich sagen.
Was war denn das für ein Ansatz von Bashing?
Das echt?
Ja, sorry. Allein gegen 2,5.
Niki ist größer als du. Wir sind locker 3,5.
Das weiß ich nicht.
Der ist klein. Nicht winzig, aber kleiner als du.
Es ist, ihr macht's alles schlechter, ey. Also ich bin auf deiner Seite, Marion.
Ja, danke. Marion. Das ist so wenig, ja.
Sorry, ich konnte nicht anders.
Ich konnte nicht anders.
Ah.
das passiert, Leute?
Mein Song ist von Danger Dan. Der heißt, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Toller Song. Was ich an dem Song geil finde, ist, dass er diesen Hip-Hop-esken Storytelling-Charakter hat. Ohne ein Hip-Hop-Song zu sein. Und das, die Eigenschaft, die der Song auch hat, zugegeben, das haben die beiden Songs vorher auch gehabt, der ist so plötzlich rum. Und da würde man gern noch weiterhören. Also bei dem Song ist so richtig krass, extrem Storytelling am Start. Man hört dazu, man checkt oder man achtet nicht auf die Struktur des Songs. Man hört den einfach an und plötzlich ist er rum und da denkt man, ja, ich könnte auch noch weiterhören. Geiler Song, anhören. Ich will gar nicht auf die politische Aussage eingehen. Die hat er keineswegs. Ich glaube, der Song ist auch bekannt mittlerweile. Es ist nicht mehr
der
Underground-Tipp.
Der hat wirklich so einen Raketenstart gehabt. Ja. Ich habe von meinem Studiokumpel Matze gehört, dass scheinbar am Texten 3 Anwälte beteiligt waren.
Oh, kann ich mir sehr gut vorstellen bei dem Text. Nee, hört euch an, toll. Sarkastisch, ironisch, ja. Ehrlich. Cooler Song.
Also als ich mir den das erste Mal angehört habe, habe ich direkt so ein bisschen gedacht, finde ich scheiße. Weil so dieses Happy Piano Melodie Gedöns und sowas und dann auf einmal fängt ein theoretischer deutscher Rapper drauf an, irgendwie so Sachen zu machen, was mich sofort an Alligator erinnert hat, was ich absolut nicht leiden kann.
Zwinker Miri.
Was?
Ach stimmt, den findest du auch gut, gell?
Ja.
Oh, fuck.
Alles, was wir scheiße finden, findet er gut.
Ja, nee, aber dann war ich positiv überrascht von dieser grandiosen Raffinesse, die in diesem Text steckt. Also es ist,
finde ich auch.
Das ist wirklich ein Meisterwerk, um ganz viele Leute zu ärgern, die geärgert gehören.
Ja, mega. Es ist so ein Song, der natürlich nicht im Radio läuft und direkt auf Anklang stößt. Aber das ist ein Song, ich höre ihn mir an, ich höre ihn durch und denke mir, Hammer. Hätte ich gern selber geschrieben. Also, egal in welchem Kontext jetzt. Aber auf sowas würde ich gerne selber kommen, sowas zu Papier zu bringen, in dieser Art, auf diese Art und Weise.
Ja, also das ist wirklich ein Meisterwerk. Das ist so ein Song von wegen so, okay, krass, den hätte ich wirklich auch gerne selber gemacht.
Wo wir vorhin bei Sperling waren. Der Song, ich weiß nicht, ob er auf der Playlist, nee, es war nur Bleib, der auf der Playlist gelandet
ist. Bleib ist in der Playlist.
Der Song Eintagsfliege von Sperling ist auch so ein Song, den hörst du dir durch, checkst du beim zweiten Mal so richtig und denkst, also so war es bei mir, und denkst dann,
also alle anderen beim ersten Mal.
Abartig, okay, ich check, was du meinst. Ich höre mir den Song nochmal an, um noch mehr zu checken, was du eigentlich meinst. Und das finde ich geil.
Musik von Menschen, die klüger sind als man selbst.
Ja, Menschen, die eloquent sind.
Äquivalent.
Äquivalent sind, genau, und reden können und sowas.
Ja.
Ja, aber ich finde, dein Song ist auf jeden Fall der richtige Song zu einer sehr richtigen Zeit und auf jeden Fall eine gute Message gegen neue Rechte zu.
Linksradikaler Schlager.
Auf jeden Fall, super gut. Ja, voll okay.
Das trifft es ziemlich gut auf den Punkt.
Und Grüße gehen raus an Swiss und die anderen.
Linksradikaler Schlager, fuck, ja.
Das
finde ich gut. Okay, ja, dann kommen wir noch zu meinem Song, der letzte für diese Folge. Und der ist von der tollen Band Monin. Menschen, die sie nicht kennen, kennen sie vielleicht von der Split-Platte oder den Split-Platten. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, mit Alexis on Fire. Und den Song habe ich heute genau in diese Playlist gepackt, weil der ein ganz tiefes Verbündnis der Freundschaft von Niki und mir ist. Und wir haben vorhin gegoogelt und der Song ist fast so alt wie unsere Freundschaft. Der Song ist 18 Jahre.
Tatsächlich.
Der Song kann einen Führerschein machen. und er ist aber nach wie vor, also muss man sagen, das ist so ein Song, wo ich mir, also wir hatten es ja vorhin schon so drüber, so Sachen, die vor 20 Jahren funktioniert haben oder sowas, die funktionieren auf einmal wieder. Und das ist so ein Song für mich, den könntest du dieses Jahr nochmal genauso rausbringen. Und würde ich ihn zum ersten Mal hören, finde ich, würde er trotzdem diesen Zeitgeist von so Indie-Punk-Rock-Bands treffen irgendwie. Und er würde auf jeden Fall safe funktionieren. Und er hat den geilsten C-Part, den es überhaupt gibt, wenn man so ein Rhythmik-Spasti ist, wie ich. Und Niki und ich haben früher immer davon geträumt, dass wir jemals so tight so einen Part spielen können, wie es da der Fall ist.
Also auf jeden Fall, unglaublicher Track und unglaublicher C-Part, der, wir haben es oft versucht und wir haben es ab und zu mal hingekriegt, aber es ist nicht einfach, aber es macht Spaß. Und es ist auch ein Track, der mich nach wie vor, geil, ja, mach's als Untermalung. Aber es ist auf jeden Fall ein Track, der, egal ob der damals wie heute rausgebracht werden würde, auch genauso berührt. So, also die Emotionalität geht da nicht weg. Der war damals schon geil gemacht, geil produziert.
Warte mal, hab ich überhaupt gesagt, wie der Song heißt? Nee, gell?
Ja, auch eine schöne.
Ich habe nur gesagt, dass er von der Band Bonin ist. Er heißt Are We Really Happy With Who We Are Right Now? Das heißt, er reiht sich schon wieder in meine...
Are we right now?
Are we right now? Wow, wow, we
are. Wir haben bekommen so süß.
Also er reiht sich wieder komplett in mein Muster ein von Songtiteln, die ich eigentlich nicht leiden kann, weil sie viel zu lang sind. Aber auf jeden Fall, der geht mir total nah seit 18 Jahren.
Aber ich wollte kurz sagen... dass man das nicht merkt, dass er 18 Jahre alt ist, ehrlich gesagt. Also ich fand den, ich habe den vorhin das erste Mal gehört und ich fand den wirklich so on point, so richtig gut. So Patz, nice.
Patz, nice.
Ja, safe, du sagst es. Nice. Das ist genau das. Also der funktioniert heute genauso wie damals.
Gut gealtert einfach.
Auf jeden Fall.
Also dann, ich glaube, das war tatsächlich das Ende der Folge, so langsam.
Wir sind
alle
aufhören.
Ein bisschen betrunken. Ja, definitiv betrunken alle. Und nee, Sam macht die Verabschiedung. Der ist Moderator.
Ah, okay. Ja, krass. Also, vielen Dank, dass ihr uns mal wieder eure Aufmerksamkeit geschenkt habt. Es macht uns nach wie vor sehr viel Spaß, diese Folgen aufzunehmen. Wir hoffen, ihr habt auch Spaß mit diesen Folgen. Checkt bei Instagram aus, was wir zu posten haben für ein paar Behind-the-Scenes-Stories. Bewertet uns bei den Plattformen, bei denen ihr Podcasts hört, bitte. Das würde uns sehr freuen und das bringt uns total voran, dass auch weitere Leute diesen Podcast genießen können. Folgt uns bei Patreon, unterstützt uns da, kommt mit rein in die Community. Wir haben vorhin ein fantastisches Q&A mit Niki aufgenommen.
Ja, definitiv.
Mit unseren Patreons. Es war sehr cool. Es war, die Fragen waren sehr gut. Es haben sich alle voll gut vorbereitet. Was ich
besser als jetzt, ehrlich gesagt.
Ja, richtig. Was mich sehr gefreut hat. Es war wieder wirklich eine schöne Runde. Wenn ihr davon teil sein wollt, kommt mit zu Patreon, macht da mit. Es macht auf jeden Fall total Bock. Niki, vielen herzlichen Dank für deine Zeit.
Ja, es hat mir Spaß gemacht.
Es freut mich gar sehr, dass du Teil dieser Folge warst. Es ist schön, mit dir über Musik zu reden, was mir jedes Mal auch Spaß macht. Dieses Mal mit Mikrofon vor der Lab. Danke euch allen fürs Zuhören. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Reingehauen.
Tschüss. Macht's gut.
Ciao, vielen Dank.
Tschüss, ciao. Marian. Ciao.
Petri Helgoland.
Tschüss, Niki. Danke.